Der 33. Spieltag, er hatte so einiges für uns in petto. Unter anderem haben wir jetzt drei Teams auf den Plätzen 16, 17 und 18 und sie haben alle 26 Punkte. Welche Ergebnisse dazu geführt haben und was es sonst noch zu besprechen gibt in der Bundesliga der Männer, das hört ihr jetzt im Rasenfunk mit Justin Kraft und Jakob Hafke und ich wünsche euch viel Spaß.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht! Ich halte das nicht mehr aus! Ich will das nicht mehr sehen! Aber sie haben ein Tor gemacht! Ich glaube es nicht! Aber der Ball ist drin!
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, herzlich willkommen zurück zur Spieltagsbesprechung der Bundesliga der Männer. Mein Name ist nicht Max-Jakob Ost, sondern Eva-Lotta Bohle. Ihr kennt mich vielleicht von der Ligatour zur zweiten Bundesliga der Männer oder habt mich hier schon das ein oder andere Mal als Moderatorin oder Gästin gehört und gesehen. Ich darf heute erneut Max vertreten und freue mich aber sehr, dass ich das nicht alleine mache. Zum einen darf ich ein bekanntes Gesicht bzw. eine bekannte Stimme aus der Ligatour Europa hier begrüßen. Jakob Hafke vom Flugkopfball ist hier. Hallo Jakob.
Moin, danke, dass ich da sein darf.
Ja, und dann vervollständigt das Trio jemand, den ihr hoffentlich auch alle schon kennt, ob von den Sendungen zur Bundesliga der Frauen oder zur Bundesliga der Männer oder auch von Mia Sanroth. Hallo Justin Kraft.
Grüß dich, danke, dass ich mit dabei sein darf. Schön, ich freue mich drauf.
Ja, eigentlich käme jetzt der klassische Satz, wir haben uns die Spiele aufgeteilt, aber ich habe hier wirklich zwei absolut obereifrige Gäste am Start, die fast irgendwie alles gesehen haben. Also alleine das schon mal großen Respekt, obwohl man ja auch sagen muss, so ganz uninteressant war dieser Spieltag jetzt auch nicht. Wir werden im Laufe der Sendung sehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir drei fast zu jedem Spiel eine Meinung haben. Manche wird es vielleicht freuen, manche nicht. Wir wollen einfach aufgrund der Brisanz im Tabellenkeller starten, schauen dann auf die Champions-League-Plätze so ein bisschen und sprechen dann über die restlichen Partien, wo es vielleicht schon um etwas noch ging, aber vielleicht jetzt nicht mehr um das große Ganze. Und wir starten aufgrund dieser Tabellenkonstellation nach diesem 33. Spieltag in Leipzig. RB Leipzig gewinnt 2:1 gegen St. Pauli und sichert sich damit einen Spieltag vor Schluss den dritten Tabellenplatz. Xaver Schlager in der 45. Minute nach einer Ecke und Willi Orban in der 55. Minute ebenfalls nach einer Ecke bringen die Leipziger in Führung. St. Pauli kann in Form von Cissé zwar in der 86. Minute noch den Anschlusstreffer machen, der dann aber zu spät kommt. Jakob, ich dachte mir, ich reiß einfach direkt mal am Anfang so ein bisschen das Pflaster ab. Du bist ja dem FC St. Pauli enger verbunden. Ich würde trotzdem einmal sagen, dass wir als erstes auf RB Leipzig schauen. Wie hat dir denn die Leipziger Mannschaft gefallen?
Ja, geht so, würde ich mal sagen. Ich fand die ersten so 10, 15 Minuten ganz okay. Da hatte man so das Gefühl, okay, hier tritt ein Favorit auf und bringt irgendwie ja auch das auf den Platz, was man von einem Favorit erwartet. Also da haben sie es schon geschafft, St. Pauli direkt weit zurückzudrängen. So ein Muster, ja, was man dann in der ersten Halbzeit nicht mehr unbedingt gesehen hat, dass sie auch die Bälle wahnsinnig schnell wieder erobert haben oder halt auch die Restverteidigung so gut stand, dass man halt St. Pauli überhaupt keine Möglichkeit hatte, hinten rauszuspielen. Aber das war dann auch so nach 10, 15 Minuten relativ schnell wieder vorbei, fand ich. Und abgesehen davon war das dann doch jetzt kein unverdienter Sieg für Leipzig, weil sie schon auch gute Chancen hatten. Aber ich fand jetzt auch keinen Auftritt, mit dem man von Leipziger Seite aus so richtig zufrieden sein kann.
Ja, und du hast jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, also hat dir jetzt nicht so richtig gut gefallen. Am Ende reicht es ja trotzdem für einen Sieg. Und man muss halt, lass uns da schon mal den Einblick auf St. Pauli vielleicht nehmen. Es ist ja irgendwie schon, es zieht sich irgendwie durch einen roten Faden. Ne? Also ich glaube, im Vergleich zu anderen Spielen gegen Top-Teams haben wir ja hier in St. Pauli gesehen, das durchaus Potenzial hatte. Aber Jakob, ich denke, du stimmst mir dazu. Es war halt trotzdem so das Gefühl, die ganz große Offensivgefahr, die entsteht irgendwie weiterhin nicht.
Nee, also man sieht es dann ja letztendlich auch beim Blick auf die Statistiken, auch nach denen hat Leipzig ja dann doch verdient, in Anführungsstrichen, irgendwie gewonnen, weil es sah dann zwar gerade in der ersten Halbzeit vieles gut aus, St. Pauli hat dann auch gerade geschafft, nach Ballgewinn sehr, sehr gut umzuschalten, Was ich auch finde, was in dieser Saison eigentlich ein Riesenproblem ist, weil die Kontergefahr in ganz vielen Spielen non-existent ist, was ja auch echt frappierend ist, wenn du eigentlich ein Team bist, was ja sehr tief verteidigt und dann aber noch nicht mal du Kontergefahr hast. Und das war aber jetzt anders. Also man hat schon geschafft, Untonji und Kars auch in die Laufduelle zu bekommen. Ich fand schon auch, dass das ein bisschen begünstigt war, auch durch Leipziger Restverteidigungsprobleme, weil die sind schon auch verdammt offen. Also ich finde, es gibt kaum ein Team in der Bundesliga, das so risikoreich steht in der Restverteidigung. Also Orban und Luke Heber waren 3, 4, 5 Mal in der ersten Halbzeit zu zweit gegen 3 St. Pauli-Spieler oder 2 St. Pauli-Spieler. Und dann sind wir halt wieder bei der fehlenden Qualität auch in St. Paulis Offensivspiel, dass sie das halt nicht vernünftig ausspielen. Es kommt dann ja letztendlich gar nicht viel bei rum. Also es war jetzt auch nicht so, dass Van de Voort irgendwie ein starkes Spiel gemacht hätte, sondern es ist dann die eine Riesenchance, die Kars an die Latte setzt. Aber abgesehen davon spielt man sich dann halt auch wieder viel zu wenig Chancen tatsächlich raus. Und es liegt dann häufig daran, dass man die falsche Entscheidung trifft, ein Pass zu ungenau kommt, die Laufwege einfach auch nicht abgestimmt sind. Also offensiv, ja, ist das immer dasselbe Lied bei St. Pauli leider.
Ich weiß gar nicht, ob Leipzig sich den Sieg auch statistisch so krass verdient hat. Also ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Expected Goals schaut, 1,37 zu 0,79, dann gibt es da ein kleines Übergewicht. Aber ich glaube, man muss auch einordnen, der Großteil dieser Expected Goals kommt tatsächlich aus der 8. Minute einfach. Also da gab es halt diese Chance von Baumgartner und Gruder, die zusammen 0,75 Expected Goals ausmachen. Wenn man das jetzt mal abzieht, bleibt bei Leipzig eben auch nicht mehr so viel übrig. Und dann ist es quasi ein Unentschieden-Spiel. Und genau das habe ich auch gesehen. Also das für mich ist das der Eindruck von diesem Spiel. Für mich war das über weite Strecken ein Unentschieden-Spiel. Leipzig mit viel Ballbesitz, aber ohne Tempo, ohne Ideen, abseits von irgendwelchen Dribblings, die sie mal gezeigt haben. Hinten, wie du gerade schon gesagt hast, anfällig für Kontersituationen. Klar hat St. Pauli jetzt nicht alles so ausgespielt, wie sie es vielleicht hätten tun müssen, um da was mitzunehmen. Aber grundsätzlich anfällig auch defensiv. Also das war echt keine gute Leistung von Leipzig. Und am Ende machen halt zwei Standardsituationen den Unterschied, wo man sagen muss, die werden beide nicht gut verteidigt von St. Pauli. Also in beiden Situationen decken sie halt den Raum vor dem Tor direkt, aber alles, was so um den Elfmeterpunkt herum ist, ist halt ziemlich offen. Und genau in diesem Bereich kommt halt Leipzig zweimal in gute Läufe rein, zweimal auch gut weggeblockt, die Gegenspieler, aber zweimal kommen sie da halt an den Ball. Beim ersten Mal haben sie ein bisschen Glück, dass er halt abgeprallt wird, der Ball, und dann eben vor Schlagers Füßen liegt. Beim zweiten Mal war es halt schon ein guter Standard, aber eben auch nicht so gut verteidigt von St. Pauli, weil sie da irgendwie vorm Tor festkleben und nicht rauskommen aus der Deckung, die sie da haben. Und ja, das hat dann am Ende den Unterschied gemacht. Das ist eigentlich besonders bitter dann auch für St. Pauli, weil sie insgesamt ein gutes Spiel gemacht haben, Leipzig gut in Schach gehalten haben und sich mehr hätten verdient gehabt. Aber mit zwei Standardsituationen haben sie sich dann eben hinten raus reingerissen.
Ja, Jakob, einmal die Frage tatsächlich auch nach der Aufstellung so ein bisschen. Ne? Also wir hatten Wahl auf der Bank, dafür auf der linken Seite Ritzka und Oppi. Wir haben so ein bisschen in der Gruppe vorher geschrieben, es war ja schon so ein bisschen überraschend, Oppi hat ja relativ lange, gerade von Anfang an, keine Rolle mehr gespielt. Ich hatte aber so den Eindruck, eigentlich hatten sie diese rechte Leipziger Seite mit Gruder und Uedraogo und so ganz gut im Griff. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, total. Also ich fand auch, dass es defensiv eigentlich schon eine gute Leistung war. Also Justin hat es ja gerade auch schon herausgearbeitet. Es waren dann ja wenig Chancen. Leipzig hatte direkt in der zweiten Halbzeit ja nochmal eine große Konterchance, wo St. Pauli relativ offen stand. Aber abgesehen davon hat man es schon ganz gut gemacht. Also die linke Seite, hast du gesagt, beide jetzt nicht so mit der größten Spielpraxis. Ritzka, wenn er gespielt hat, dann ja zuletzt auch eher als linker Wingback. Und man muss das schon auch erwähnen, dass bei St. Pauli ja jetzt auch vieles zusammenkam. Also unter der Woche die Meldung, dass Sayakas, Metz und Robac, der jetzt keine Rolle spielt, ja sich allesamt verletzt haben. Und dann, ja, Wahl nur auf der Bank, der kränkelte, wie die Mopo geschrieben hat. Und dann waren es ja auch noch Trigauer und Nemeth, also noch zwei Innenverteidiger mehr, die auch noch weggefallen sind. Also es war wirklich dann die allerletzte Rille. Man hat es dann ja auch daran gesehen, dass die Bank ja auch gar nicht voll besetzt war bei St. Pauli. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man noch mit einbeziehen muss, zusätzlich zu den ganzen anderen verletzungsbedingten Ausfällen, die man eh schon hat, mit Sands ja auch und Ricky J. Jones dann in der Offensive. Und Leipzig dahingehend war ja dann eigentlich fast in Bestbesetzung auch so ein Punkt, den ich, wo ich so dachte, ja, vor dem Spiel super, jetzt ist Uwe Draogo ausgerechnet in diesem Spiel fit, so ein bisschen mit der St. Pauli-Fanbrille, der aber auch überhaupt nicht im Spiel war. Also den ich so in dieser Saison schon als einen der Spieler gesehen habe, der gerade in den Problemen, die Leipzig auch im Ballbesitz im eigenen immer hat, dass sie halt außer über die Flügel sehr, sehr wenig kreiert bekommen, fand ich, hat er da häufig noch einen Unterschied gemacht. Aber das war jetzt in dem Spiel auch gar nicht der Faktor. Und selbst das Spiel über die Außen, was ja häufig gut funktioniert bei Leipzig, fand ich jetzt auch nicht so gut, wie man das schon gesehen hat. Also Diomande war auf seiner ja auch nicht unbedingt gewohnten linken Seite weitestgehend abgemeldet. St. Pauli hat das ganz gut gemacht, ihn da eigentlich immer mit zwei Mann direkt aufzunehmen. Und Gruder hat jetzt auch nicht viel bewegt auf der anderen Seite. Also auch angesichts der Umstände war das dann defensiv schon ganz gut von St. Pauli.
Ja, ich fand tatsächlich aber auch, als also Ritka und Oppi gehen dann in der 64. Minute raus. Ich hatte dann aber auch das Gefühl, jetzt ist auch so, weil so ein bisschen kam dann offensiv, finde ich, vorher dann auch immer auf diese, über diese linke Seite. Ich fand, das war dann danach dann größtenteils, bis Cissé dann tatsächlich kam, war dann wirklich auch so ein bisschen Flaute im St. Paulianer Offensivspiel. Für Cissé natürlich, ich glaube jetzt zweites Tor in Folge, ne? Ja. Glaubst du, das könnte, wenn wir, weil wir wissen alle, ich glaube, Max hat es ihr schon 8000 Mal runtergebetet, im Stream hieß es immer wieder, es kommt ja jetzt zum großen Duell Wolfsburg gegen St. Pauli und man muss ja sagen, aufgrund eines anderen Ergebnisses, über das wir gleich noch sprechen, steht ja doch nochmal so ein Punkt, also ein bisschen mehr auf dem Spiel, würde ich fast sagen, als es vielleicht vorher getan hätte. Glaubst du, ja, vielleicht Cissé beispielsweise von Anfang an zu bringen, wäre eine Möglichkeit, einfach weil er ja auch durchaus, also Irvine kommt ja nochmal zu einem Abschluss in der 90. plus 4, auch in Doppelarbeit mit Cissé. Glaubst du, es wäre eine Variante, ihn dann gegen Wolfsburg spielen zu lassen?
Ich hoffe es sehr, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich finde, dass Blessin ja sehr, sehr stur ist, was das Ganze angeht. Also er hat das ja auch auf den PKs immer wieder erwähnt, gerade vor dem Spiel, dass er ihn halt als zu wild ist immer seine Beschreibung, die er da benutzt, sieht, gerade im Spiel gegen den Ball. Aber es ist halt am Ende auch so ein bisschen vielleicht das, was St. Pauli häufig fehlt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er dann wirklich in die Startelf kommt. Also er kriegt bestimmt wieder seine halbe Stunde. Eigentlich wäre es meiner Meinung nach fast alternativlos, ihn reinzustellen, denn du hast halt ja auch jetzt die Ausgangslage, wie du gerade angesprochen hast. Du musst auf jeden Fall gewinnen und im Optimalfall ja sogar mit mehr als einem Tor Unterschied, weil man eben im Vergleich zu Heidenheim ja sogar da dann auch noch das leicht schlechtere Torverhältnis hat. Das heißt, man hat das noch nicht mal so richtig in der eigenen Hand mehr, was ja jetzt irgendwie die besondere Ausgangslage ist. Aber ja, dieser ein bisschen fehlende Mut ist auch das, was mich dann an St. Paulis Leistung bei aller Freude darüber, dass es defensiv ganz gut war, auch gestört hat. Nämlich gerade in der zweiten Halbzeit habe ich nicht verstanden. Klar, man kann sagen, okay, die Qualität ist einfach geringer, aber ich fand nicht, dass man das Gefühl hatte, dass St. Pauli versucht, mehr Risiko zu gehen. Viel zu spät war das wieder. Ich meine, du liegst 2-0 hinten, was willst du verteidigen? War die Hoffnung, dass die Bayern irgendwie mit 5 Toren, hätte es glaube ich sein müssen, gegen Wolfsburg gewinnen, damit man dann im Torverhältnis da wieder den Vorteil hat und dann unentschieden reicht? Mir hat das nicht so gut gefallen und es setzt sich auch so ein bisschen fort, dass Blessin dann auf der PK danach sehr, ja, nicht so amused darüber war. Die Frage hat auch ein Reporter gestellt, ob es nicht möglich gewesen wäre, früher noch eine Schlussoffensive einzuleiten und dann hat er auch so, warum, also was soll die Frage nach dem Motto, wir gegen so einen Gegner würde nicht mehr gehen, das ist der Qualitätsunterschied und wir waren geschockt nach dem 2-0. Ich finde aber, dass man sich damit dann auch ein bisschen leicht macht.
Ja, will ich tatsächlich mitgehen und es gibt ja sogar in der 63. Minute noch das vermeintliche 3-0, also es ist klar abseits, ich glaube, darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren, aber also man stand ja immer auch so leicht an dieser Klippe, dass man sogar noch ein Gegentor mehr bekommt. Und also, ja, gehe damit klar, das kann dann auch richtig in die Hose gehen, aber irgendwie alles das, was mir in der ersten Halbzeit gut gefallen hat, ging halt irgendwie in der zweiten Halbzeit flöten. Und dann fand ich, war es auch tatsächlich einfach von beiden Seiten wirklich, oder auf beide Seiten bezogenen Fußballspiel, was einfach auch wirklich schwer war zu gucken irgendwann, weil du, also was natürlich auf der einen Seite ein Kompliment trotzdem für St. Pauli ist, weil du halt, wie ich finde, nämlich, was du schon gut rausgearbeitet hast oder ihr beide schon gut rausgearbeitet habt, nicht dieser dritte gegen 17. Vergleich irgendwie war und dafür, dass ja in der Theorie, wenn Leipzig dann nur unentschieden gespielt hätte oder sogar verloren, das ja auch nochmal witzig geworden wäre mit Stuttgart nächste Woche. Aber ja, also ich fand es dafür, ich sag mal so, ich glaube ein Spiel, wenn das am 27. Spieltag stattfindet, gucken wir da anders drauf, als wenn es jetzt eben der 33. Spieltag ist. Ne? Und das ist total ungerecht, vielleicht in dem Fall für St. Pauli, aber es ist halt leider so, dass es die Probleme bleiben einfach die gleichen. Ne? Und es sind jetzt, es ist eben Platz 18, es sind die 26 Punkte. Wie gesagt, für Leipzig Platz 3, 65 Punkte. Für Raba geht es jetzt gegen Freiburg nächste Woche auswärts. Und wie gesagt, St. Pauli empfängt dann Wolfsburg. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich schiebe schon mal vorweg. Ich glaube, das wird so ein Spiel im Fall von, wer traut sich denn, das erste Tor zu schießen? Weil, also Offensivprobleme können, glaube ich, beide Vereine ganz gut vermelden. In dem Fall.
Oder im Fall von St. Pauli, wer hat die Hosen voll? Sorry. Nein, sorry, der war echt ein bisschen, na egal. Jedenfalls, was ich auch noch sagen wollte, um es auch nochmal inhaltlich ein bisschen, ich will ja hier nicht nur immer die blöden Kommentare reinhauen. Inhaltlich, dieses Gegentor von aus Leipziger Sicht war ja auch ein totales Quatsch-Gegentor eigentlich. Also es war ja weder irgendwie strukturiert von St. Pauli, noch irgendwie gut rausgespielt, was auch immer. Es war ja einfach nur gefühlt 20 Kopfbälle nach oben und alle von Leipzig gucken auf den Ball und keiner guckt auf Cissé und auf einmal ist der frei durch und macht dieses Tor. Also das war ja wirklich ein absolut albernes Gegentor für einen Club, der eigentlich Champions-League-Niveau haben sollte. Ja, also das war auch nochmal die Kirsche obendrauf irgendwie auf dieser nicht guten Leistung von Leipzig.
Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was wir dann nächste Woche gegen Freiburg sehen, einem Gegner, der dann ja schon vielleicht bei einem Respekt offensiv dann doch eine etwas andere Qualität mitbringt. Übrigens, es soll noch erwähnt werden, vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute nach der Amokfahrt letzte Woche, wo eben das, vorher gab es auch großen Applaus und die Leipziger Fans hatten eben auch ein großes Banner, dass man als Stadt zusammenhält und genau, das einfach, dass es noch einmal nicht unter den Tisch fällt. Aber ich würde tatsächlich sagen, dann schauen wir auf unser nächstes Spiel und gehen dafür nach NRW rein zum 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim. Und dieses Spiel, das gewinnt der 1. FC Heidenheim mit 3-1 in Köln und kann in der nächsten Woche tatsächlich noch den Relegationsplatz erreichen, wenn Wolfsburg und St. Pauli nämlich nur unentschieden spielen und man das eigene Spiel gegen Mainz gewinnt. Das wäre so, ich sag mal in Anführungszeichen, der einfachste Weg. Jan Schöpner, der bringt die Heidenheimer in der 8. Minute nach Flanke von Ibrahimovic in Führung. Nur 2 Minuten später bedient Kraus Bülter, der zum 1-1 einschiebt und sein erstes Tor seit November 2025 für den FC macht. Ibrahimovic, der beim ersten Tor noch Vorbereiter war, erzielt dann das 2-1. Ein Ball von Dingschi kommt durch Umwege zu Ibrahimovic, dessen Schuss wird von Lund noch abgefälscht und Jan Schöpner darf dann in der 72. Minute den sprichwörtlichen Deckel auf dieses Spiel drauf machen. Schöpner und Dingschi quasi im doppelten Doppelpass, an deren Ende Schöpner ohne Kölner Gegenwehr zum 3-1 vollenden darf. Jakob, man muss ja wirklich sagen, also Heidenheim, die haben ja wirklich einen absoluten Run hingelegt in den letzten Wochen. Es wurde auch hier viel gesprochen. Köln, muss man dazu sagen, die wussten eben durch das Ergebnis am Samstagabend schon, durch die Niederlage von Wolfsburg, dass sie den Klassenerhalt jetzt eben auch rein offiziell haben. Wie würdest du denn vielleicht erstmal auf die Kölner Leistung in diesem Spiel blicken?
Ja, also man hat schon, fand ich, bei Köln so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es um nicht mehr so viel geht. Aber ich fand jetzt auch trotz des Ganzen, also dass das 1-3 vielleicht auch mindestens ein Tor zu hoch war, denn irgendwie hat mir Köln dann doch ganz gut gefallen. Also ich fand, dass sie, also es war gar nicht so die typischen Spieler zum Beispiel auch, die bei Köln jetzt für viel verantwortlich waren. Also ich fand Elmala und Kaminski, von denen kam eigentlich sehr, sehr wenig. Das hat Heidenheim gut geschafft, sie rauszunehmen. Aber man hatte schon so bei Köln eigentlich auch über die gesamte Zeit das Gefühl, dass sie aus dem Spiel was holen wollen. Also ich würde ihnen jetzt auch nicht so unbedingt den Vorwurf machen wollen, okay, sie haben sich jetzt total hängen lassen. Gerade auch aus St. Pauli-Sicht wäre das natürlich durchaus ein, ja, gehbarer Gedankengang, sage ich mal so. Aber ich fand schon, dass Köln eigentlich ja auch über das ganze Spiel zumindest versucht hat, nach vorne zu spielen. Gerade über die rechte Seite ging richtig viel. Also Sebulonsen hat gefühlt irgendwie alle 10 Minuten mindestens eine gefährliche Flanke oder so einen gefährlichen Querpass reingebracht. Es ist dann ein Riesenproblem bei Köln momentan, finde ich, dass Ragnar Ache fehlt. Das merkt man total, auch wenn Bülter jetzt ein Tor gemacht hat, ist das überhaupt nicht die Art von Stürmer, die Köln irgendwie braucht für das Spiel. Das ist sowohl in der Strafraumpräsenz, also es war dann halt bei den vielen vielversprechenden Flanken, war selten ein Kölner direkt da, der dann ja überhaupt zu einem Abschluss auch nur gekommen wäre. Und aber auch die langen Bälle von Köln haben halt überhaupt keinen guten Abnehmer, was ja jetzt auch in den letzten Wochen unter Wagner, fand ich, ein häufigeres Muster war, als Ache noch fit war, dass sich dann die Kölner so um Ache rumgruppiert haben und dann schlägst du da einen langen Ball hin und dann macht er den halt entweder direkt fest oder die Spieler drumherum sammeln ihn ein. Und deswegen war es jetzt ja schon okay, dass Köln das Spiel verloren hat, aber ich fand jetzt auch, dass es keine super schlechte Leistung von Köln war.
Ja, sehe ich auch nicht so. Also ich finde, Köln hat mir in der Anlage sogar richtig gut gefallen. Also die haben sie sind gut in den Strafraum gekommen, sagen wir es mal so. Also sowohl über die rechte Seite, die du gerade schon angesprochen hast, als auch manchmal über die linke Seite, immer wieder gut in die Halbräume gekommen und da dann eben in den Strafraum rein. Das Tor auch bezeichnend, weil sie da vorher auch die rechte Seite gut überladen und da dann eben in die Tiefe kommen. Und das haben sie gut gemacht. Sie sind oft in die Tiefe gekommen. Sie sind oft auch in diese gefährlichen Ausgangssituationen gekommen. Aber dann dieser letzte Schritt, der hat halt oft gefehlt bei Köln. Und das ist halt der Grund, warum sie dann am Ende verlieren, weil sie aus ihrer eigentlichen Überlegenheit in der Spielanlage zu wenig gemacht haben und da eben zu wenig klare Chancen sich auch rausgespielt haben. Und ja, deshalb verlieren sie dieses Spiel dann am Ende. Ich meine, dass Heidenheim nach vorn was machen muss, war eh auch klar. Da haben sie auch gut mit Überzeugung gespielt, dass man da das ein oder andere Gegentor auch als erster FC Köln mal kassieren kann, auch okay. Kann man sicherlich im Einzelfall drüber streiten, was da jetzt falsch lief, aber ich finde, sie haben es eher in der Offensive vergeigt, weil sie da eben die Möglichkeiten hatten, noch mehr Tore zu erzielen und vielleicht Heidenheim auch früher schon im Spiel ein bisschen mehr den Zahn zu ziehen. Und das haben sie eben verpasst, indem sie ihre Situation vorne nicht gut ausgespielt haben.
Wie hat euch denn Percy Schmid gefallen? Also der hat ja für Simpson Pusey gespielt, der aus dem Kader gestrichen wurde, weil er, glaube ich, zu spät zum Anschwitzen kam. Und da gibt es eben klare Regeln. Der in der Innenverteidigung neben Özgecan gespielt hat und ja auch zwischendurch immer wieder verletzt war. Also schieb schon mal meinen Eindruck davor. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man ihm jetzt groß irgendwelche mangelnde Spielpraxis ansehen könnte. Würdet ihr mir dazu stimmen?
Ja, schon. Also ist mir auch ist mir weder extrem positiv noch extrem negativ aufgefallen. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass da jetzt kein großer Unterschied da war und dass das jetzt nicht so war, dass er da irgendwas durcheinander gebracht hätte oder so. Also würde ich überhaupt nicht als Faktor mit einbeziehen.
Ja, ich finde auch generell, dass Köln ja jetzt in der Innenverteidigung schon so mit die größte Problemzone auch hat, die sich über die Saison ja auch durchzieht. Also Simpson Pusey hat zwar auch einen ganz okayen Impact gehabt jetzt nach seinem Wechsel, aber man hat nie so richtig das Gefühl gehabt, finde ich, in der Saison, dass sie da so ganz ihre Stabilität gefunden haben. Jetzt ist es ja beispielsweise auch Özkacar gewesen, der vor dem 1-0 so einen völlig wilden Querpass spielt, den dann Heidenheim gut abfängt. Und auch vorm 2-0, es ist jetzt nicht 2-1. Vor 2-1, genau. Es ist jetzt nicht rein an der Innenverteidigung festzumachen, dass das Tor fällt, aber es ist so ein Tor, wo man sich auch mal denkt, okay, wenn da irgendwie ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo ist, dann kommt vielleicht einer und kriegt den Ball einfach entscheidend geklärt und da fällt nicht so ein komisches Ping-Pong-Tor.
Wie würdet ihr denn jetzt per se schon mal, falls wir mal so einen leichten Blick auf die Zukunft gucken, also man muss jetzt eh sagen, das Spiel gegen Bayern auswärts, Das werden sie wahrscheinlich eher nicht gewinnen. Das ist jetzt tatsächlich dann mal mein Wild Guess. Aber also für euch sind ja schon die Problemstellen dann Innenverteidigung wahrscheinlich, aber eben auch Sturm. Ne? Wir wissen, Florian Kainz verlässt jetzt den FC auch. Auch Dominik Heinz hat seine Abschiedsminuten noch bekommen. Also da seht ihr per se erstmal, dass man in der Konstellation mit dem Trainer weitermacht? Und wenn ja, was ist da vielleicht für euch so der Ansatzpunkt, wo man sagen muss, okay, da muss sehr, sehr schnell was passieren, sonst wird das vielleicht auch eine sehr schwierige zweite Saison?
Boah, also ich bin auch so, was das Weitermachen mit dem Trainer angeht, gar nicht so überzeugt davon. Ich habe mir nämlich jetzt auch nochmal angeguckt, die Spiele dann, nachdem Kwasniok jetzt gegangen wurde, und so richtig vom Hocker gehauen hat einen das dann auch nicht. Also sie haben zwar gegen Werder gewonnen, aber sie hatten halt auch, dann haben sie gegen St. Pauli, Union und Frankfurt gepunktet. Das sind jetzt auch nicht so die absoluten Übermannschaften in den letzten Wochen. Und dann ist man jetzt auch unter René Wagner eher so zum Klassenerhalt gestolpert, als dass man sich den wirklich selbst erarbeitet hätte. Und ich finde jetzt auch, abgesehen davon, dass er vielleicht so ein bisschen mehr, ja, Klarheit in Bezug auf das, was man erwarten kann, wie Köln spielt und wie sie sich so, ja, in Formation aufstellen auf dem Platz, finde ich jetzt auch nicht, dass er so wahnsinnig viel zum Positiven verändert hat im Vergleich zu Kwasniok.
Ja, ist innerhalb von der Saison natürlich auch immer schwierig, muss man fairerweise auch dazu sagen. Ich glaube, gerade wenn man dann auch noch ein Team aus dem unteren Tabellendrittel übernimmt, dann ist das immer nicht so leicht, da auch direkt eine eigene Handschrift reinzubringen. Deshalb würde ich jetzt noch nicht zu sehr den Stab über ihm brechen, auch wenn ich da schon auch Jakobs Meinung teile, dass man jetzt nicht so viel gesehen hat an Fortschritten. Ich glaube, ich würde es nachvollziehen können, wenn Köln sagt, wir gehen mit ihm in die neue Saison und schauen mal, dass wir die ein oder andere Baustelle im Kader verbessern. Und dann gucken wir uns halt an, wie das läuft und ob da jetzt spielerisch klar was zu erkennen ist. Aber dann muss man halt eben auch, sage ich mal, in dem Sinne für die Zukunft vorbauen, dass man den Kader so plant, dass er eben nicht abhängig ist von einem Trainer, sondern eher von der Philosophie beziehungsweise von der Idee, wie man Fußball spielen lassen möchte. Und wenn das dann nicht funktioniert mit René Wagner, dann muss man eben nach einem Trainer suchen, der da gut reinpasst. Und ja, das, glaube ich, würde das Risiko minimieren einerseits und andererseits René Wagner eben auch die Chance geben, ja, das unter Beweis zu stellen, dass er die Nummer wuppen kann.
Dann lass uns aber auf jeden Fall noch auf den ersten FC Heidenheim gucken, denn wie gesagt, also man muss sagen, allein in den letzten 5 Spielen hat man 10 Punkte geholt. Man ist das 5 formstärkste Team der Bundesliga eben in diesen letzten 5 Spielen und man hat sich selber in eine Position gebracht, wo man es zumindest teilweise wieder in der Hand hat und eben auch vielleicht den Vorteil hat, dass man eben die Tore erzielt. Vielleicht, Jakob, an dich mal als erstes die Frage, auch wenn du natürlich wahrscheinlich mit einem leicht weinenden Auge darauf guckst, was hat dir denn an Heidenheim gut gefallen?
Ja, grundsätzlich ringt mir das schon mal größten Respekt ab, wie man das jetzt bei Heidenheim geschafft hat. Also ich finde es echt beeindruckend. Die Mannschaft, es war jetzt irgendwie 3 Spieltage in Folge, die Marschroute, dass sie mit einem bestimmten Ergebnis schon abgestiegen wären und dass man dann immer wieder das schafft. Man hat jetzt, wie du schon gesagt hast, eine richtig gute Serie hingelegt. Und also ich finde schon, dass Heidenheim so ein paar Sachen hat, auf die sie sich halt berufen, die aber wirklich gut funktionieren. Also sind nicht so eine absolute Defensivmacht. Wir hatten das ja gerade auch schon angesprochen, dass es durchaus viele Szenen auch in diesem Spiel gab, wo man das Gefühl hatte, okay, Köln hätte jetzt auch ein Tor erzielen können. Aber sie machen halt auch vieles echt gut. Ich finde, gerade zu Spielbeginn war sichtbar, dass sie so einen interessanten Ansatz hatten im Spiel gegen den Ball. Also sie haben halt nicht so richtig gepresst, standen aber auch nicht tief. Aber man hatte auch nicht das Gefühl, dass sie so richtig passiv sind, sondern sie haben so, ich würde vielleicht sagen, aktiv Köln zugestellt, sodass dann so ein Bild ganz häufig, was man gesehen hat, war, dass Marvin Schwebe halt den Ball am Fuß hatte und eigentlich darauf gewartet hat, okay, kommt jetzt mal jemand und läuft mich an oder bewegt sich vielleicht vorne mal was. Und das ist halt so ein bisschen so ein Ding, was man halt mit Heidenheim in den besten Phasen immer verbindet, dass sie halt wahnsinnig unangenehm zu bespielen sind und man vielleicht jetzt auch in Person von Köln gar nicht unbedingt so die Idee hatte, okay, wie genau können wir jetzt Heidenheim auseinanderspielen? Es war dann häufiger auch so, dass sie halt einen guten Zugriff hatten, fand ich, wenn Köln versucht hat, durchs Zentrum zu spielen, auch wenn Justin schon richtigerweise gesagt hatte, dass das nicht in allen Szenen auch der Fall war. Und halt, was sie von vielen Teams im Abstiegskampf unterscheidet, ist, dass sie schon offensiv eine echte Wucht entwickeln können momentan. Ich finde, da ist ein Riesenfaktor, auch wenn sie jetzt beide nicht getroffen haben und auch keine Vorlagen gegeben haben. Aber ich finde so dieser Doppelsturm aus Zivzivaza und Piringer, ich mag das irgendwie. Ich finde das schön, eine Doppelspitze. Ich finde, die sind wahnsinnig eng beieinander. Es ist häufig, dass Heidenheim dann da einen langen Ball einfach hinspielt und die helfen sich gegenseitig, dass der Ball zumindest nicht direkt in der gegnerischen Defensive landet und dann Ibrahimovic und Dingchi zum Beispiel so ein bisschen die zweiten Bälle einsammeln können. Und ich finde, dass Heidenheim da jetzt einfach eine wahnsinnig gute Mischung gefunden hat, irgendwie, wie sie dann trotzdem Gefahr erzeugen und dass dann Schöppner da aus dem Mittelfeld wahnsinnig torgefährlich ist, ist irgendwie auch faszinierend. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das erst seine Saisontore 2 und 3 sind. Ich weiß irgendwie nicht, wo das Gefühl herkam, aber es hat mich gar nicht so überrascht, dass er die Tore gemacht hat. Ja, und irgendwie ist das dann schon jetzt nicht die hohe Fußballkunst, die Heidenheim zeigt, aber ich finde, sie machen das, was sie machen, dann halt schon echt sehr, sehr gut.
Ja, und sie machen es halt vor allem mit Überzeugung. Also das finde ich halt offensiv schon beeindruckend für so ein Team, was da unten drin steht, was eigentlich schon mehrfach abgeschrieben wurde. Und dann mit so einer Überzeugung zu spielen, klar, das kommt ein Stück weit jetzt auch aus den Ergebnissen, die sie geholt haben, aber das mussten sie ja eben auch erstmal hinlegen, diese Serie. Und haben jetzt in 7 Spielen, glaube ich, 17 Tore geschossen. Das ist Wahnsinn für so ein Team da unten. Und das hat man gegen Köln halt auch gesehen. Ich meine, bei fast allen Toren sind sie mit 4, 5 Spielern vorne im gegnerischen 16er gewesen, wo man sich, also das erwartet man halt nicht von einem Team, was gegen den Abstieg spielt. Aber genau das ist halt die Überzeugung, die es dann braucht. Ich glaube, die haben sich ab irgendeinem Zeitpunkt in der Saison gedacht, naja, hinten kassieren wir sowieso ständig Gegentore, dann müssen wir halt anfangen, den Gegner irgendwie outzuscoren. Und dann kriegen sie halt ein 3-3 gegen Leverkusen auf die Kette, dann kriegen sie ein 3-3 gegen Bayern auf die Kette. Also das ist schon stark. Und das ist, also da habe ich höchsten Respekt vor, wie überzeugt die in der Offensive spielen. Dann kommen jetzt auch so ein paar Formschwankungen nach oben mit dazu. Also Ibrahimovic, der jetzt gerade echt gut drauf ist, der ein super Spiel gemacht hat gegen Köln. Immer wieder mit seinen Dribblings da auch auf dem Flügel und generell auch mit seinem Passspiel und seiner Abschlussstärke. Dorsch und Schöppner haben mir gut gefallen. Piringer hat mir auch sehr gut gefallen. Also das war offensiv schon echt ziemlich, ziemlich gut, was sie da gemacht haben.
Ja, und eine Personalie, die wir noch überhaupt nicht erwähnt haben, mein Gott, war Frank Feller, der ja im Tor stand für Diamant Ramay. Hatte ja den Außenbandriss, Großteil der Saison deshalb auch verpasst, war viel ohne Einsatz im Kader, zwischendurch dieses Spiel, glaube ich, gegen Werder als irgendwie am 24. Spieltag noch gemacht. Ich finde es sehr interessant, also weil, ich glaube, Schmidt hat vorher gesagt, ja, also wir haben das auch Amai gegenüber immer so klar kommuniziert, dieser Zeitpunkt könnte kommen, wo wir Feller eben nochmal ins Tor stellen. Und ich fand es schon, also man sieht, glaube ich, schon, warum Heidenheim per se mit ihm als Nummer 1 mal oder als Nachfolger von Müller eben auch geplant hat, weil, also ich fand schon, all das, was man vielleicht über Ramay auch kritisiert hat die letzten Wochen über, also ich fand schon, dass Feller da eine andere Strafraumpräsenz auch ausgestrahlt hat. Und das fand ich schon, also ist ja auch durchaus trotzdem ein Risiko, im vorletzten Spieltag dann zu sagen, nee, wir werfen jetzt nochmal einen neuen Torhüter rein, spricht aber ehrlich gesagt ja auch wieder für Frank Schmidt und die Art und Weise, wie er dieses Team führt, ne? Also schon sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, also ich finde schon, der hat auch, also wir hatten jetzt nicht so viele Momente der Spieleröffnung, aber per se hat er, glaube ich, auch ein ganz gutes Timing, ne? Also es gibt diese Situation, glaube ich, gegen Meiner, glaube ich, wo er da den Ball eben einfach den Passweg zumacht, zu Meiner da rauskommt. Das kann in der 14. Minute direkt, ne? Also Johannesson, der dann zuspielen will auf Meiner und Feller kommt raus. Das kann natürlich auch richtig schief gehen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ja, es hat irgendwie auch doch nochmal eine andere Sicherheit hinten gebracht. Föhrenbach hat ja gespielt nach der Verletzung letzte Woche mit einer Maske. Man könnte, also weil wir es in der Gruppe, glaube ich, kurz hatten, es gibt vielleicht so einen Punkt, den man tatsächlich kritisieren kann, und ist das, es gibt diesen Zusammenprall in der 54. Minute zwischen Dorsch und der Meller, also das heißt Zusammenprall. El Mala geht erst zu Boden und trifft Dorsch halt mit durchgestrecktem Fuß im Gesicht, und Dorsch spielt halt, wenn ich das auch richtig gesehen habe, ehrlich gesagt, bis zum Ende durch. Ich denke, ich kenne eure Meinung schon, aber Jakob, dich mal als erstes gefragt, kannst du das nachvollziehen, dass man ihn da dann weiterspielen lässt?
Also es ist natürlich immer, die Heidenheimer werden einem dann sagen, dass sie das schon gecheckt haben und gesagt haben, okay, es ist halt auch ein wichtiger Spieler für uns, und aus Spielersicht kann man natürlich auch nachvollziehen, dass man unbedingt weiterspielen will. Ich glaube, man kennt das ja auch so ein bisschen, aber wenn man da ein bisschen von außen drauf blickt, also in der Szene, es sah ja, also ich fand, das sah ganz, ganz übel aus. Es ist ja auch so, dass Dorsch sich erst ins Gesicht greift und dann fallen aber seine Arme nach hinten. Das sah für mich fast so aus, als wäre er da kurz dann auch weg gewesen. Und dann kommt ja auch die Trage sogar und er steht dann aber auf und macht dann weiter. Ich hatte da kein gutes Gefühl bei, auf jeden Fall.
Ja, letzte Woche war es ja genau dasselbe, also gegen Bayern. Das war ja, war das letzte Woche? Ja, ich glaube schon. Mhm. Das war genau, also da darf der auch niemals weiterspielen. Da hat der vom Platz zu gehen. Und das ist in der Bundesliga einfach, will jetzt Heidenheim da gar nicht per se herausstellen. Ich glaube, das sehen wir ja bei allen Bundesligisten, dass dann da so vorgegangen wird. Aber da muss was passieren. Also das ist so verantwortungslos, so gefährlich auch, gesundheitsgefährdend. Nochmal, ich stimme Jakob da auch zu, das ist verständlich, warum der Spieler dann wieder aufs Feld will, aber da musst du als Trainerstab einerseits und andererseits vielleicht auch übergeordnet, wenn es um Schiedsrichter und Schiedsrichterteam und Offizielle geht, da muss mehr passieren, um da einfach Prävention reinzubekommen und die Leute eben nicht einfach wieder so drauf zu lassen. Also da wird gefühlt mal so ein bisschen Wasser über den Kopf gekippt und dann wird schon Klaps auf den Hintern, weiter geht's. Und das ist halt einfach so, das ist nicht 2026. Also andere Sportarten zeigen ja auch, wie es gehen kann mit krassen Protokollen und weiß ich was allem. Und das ist halt in der Bundesliga nicht existent, würde ich mal sagen. Auch wenn die Verantwortlichen wahrscheinlich was anderes sagen würden und sagen würden, ja, wir haben ja hier und das und da und vielleicht hier noch, aber das ist ja alles Pipifax. Also sorry für den Begriff, aber das ist ja, das funktioniert ja nicht, das sieht man ja.
Ja, also es ist eben so, dass sobald es um den Part der Gesundheit geht, ist es eben auch keine, also darf eigentlich keine subjektive Entscheidung da mehr gefällt werden. Und also ich verstehe das auch total. Freitagabend zum Beispiel Bielefeld gegen Kaiserslautern war es auch so, dass Maxi Bauer irgendwie nach 5 Minuten schon ein blutiges Auge hat. So ist natürlich auch für einen Trainer, gerade auch bei sowas doof oder auch ne, kurz nach der Halbzeit, ist alles blöd, weil du hast deine Taktik und die dann umzuwerfen, ist doof. Aber wenn der Spieler sich einen Außenbandriss holt, sagst du ja auch nicht, hier spiel jetzt nochmal 30 Minuten weiter. So. Im meisten Fall so. Und deshalb, also ich kann es auch gerade, ehrlich gesagt, auch nach den Diskussionen der letzten Woche, Max hat hier auch sehr, ja, scharfe Worte dafür gewählt, die ich aber auch unterschreiben würde. Also eigentlich hat es mich auch so ein bisschen überrascht, dass man dahingehend dann wieder dieses Risiko eingegangen ist. Aber generell kann man, glaube ich, trotzdem sagen, dass Heidenheim, wie gesagt, also ihr habt eben schon gesagt, 17 Tore in den letzten 7 Spielen. Man hat jetzt 41 Tore. Jeder, der so, also holt den Taschenrechner raus, dann könnt ihr ungefähr rechnen, wie viele Saisontore allein aus diesen letzten 7 Spielen kamen. Und das zeigt eben auch nochmal das, was ihr schon unterstrichen habt, eben auch im Gegensatz zu anderen Mannschaften da unten drin, entwickelt man halt gerade so einen, ja, so eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man ein Tor schießt, da eben noch ein zweites oder drittes nachlegen kann. Und das ist ja definitiv was, was dann eben im Heimspiel gegen Mainz 05 nächste Woche helfen kann. Ich meine, ich sage das auch nochmal. Es ist halt trotzdem immer so ein bisschen schwierig, mit der Zerstückelung dieses vorletzten Spieltags auch noch. Also wir haben in so vielen Ligen an diesem Spieltag wieder gesehen, warum das wirklich, auf gut Deutsch gesagt, absoluter Käse ist. Also das wenigstens gibt es ja am 34. Spieltag, dass alles jetzt parallel stattfindet. Aber ja, ich finde es irgendwie immer noch, ich finde tatsächlich, dass das die Integrität des Wettbewerbs kaputt macht. Und das ist einfach, also jedes Team, was irgendwie unten im Abstiegskampf dabei ist oder oben oder was auch immer, denn man kennt das, man guckt dann auf die anderen Vereine und denkt sich so, ja, die strengen sich ja gar nicht mehr richtig an. Ich glaube schon, dass die sich alle anstrengen, ne? Aber es ist natürlich trotzdem, wenn du als letzter so einen Spieltag fast mitschließen darfst und kennst schon die Ergebnisse aller anderen, ist es natürlich irgendwie nochmal auch eine andere Leistung, als wenn diese Spiele alle parallel laufen. Das sei nur noch einmal der Vollständigkeit gesagt, weil ich das auch verstehen kann, dass das einfach total nervt, ehrlich gesagt. Also ich bin da auch weiterhin dafür, dass man zumindest auch den vorletzten Spieltag parallel stattfinden lässt. Gut, habt ihr zu dieser Partie noch was zu sagen? Also der Vollständigkeit halber natürlich noch Köln Platz 14 mit 32 Punkten und Heidenheim jetzt eben auf Platz 17 mit 26 Punkten, hat eben das bessere Torverhältnis als St. Pauli mit minus 9, also sie haben beide minus 29, aber Heidenheim hat eben mehr geschossene Tore, Wolfsburg hat minus 26. Also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, der Showdown, er kommt nächste Woche. Aber dann würde ich sagen, schauen wir auf unsere nächste Partie. Und das war Wolfsburg gegen die Bayern, der FC Bayern. Der gewinnt dank eines Tores von Michael Olise mit 1:0 in Wolfsburg. Dabei machen die Wolfsburger vor allem in der ersten Hälfte einen ja überzeugenden Eindruck, würde ich sogar sagen. Kommt zu einigen Abschlüssen. Kane verschießt wiederum in der 36. Minute noch einen Elfmeter. Aber in der 56. Minute kann dann Olise nach guter Vorarbeit von Kimmich und Leimer zum 1:0 reinschlenzen. Also in klassischer Olise-Manier vielleicht sogar. In den letzten 10 Minuten wirft Wolfsburg nochmal alles rein, aber am Ende bleibt es eben beim 0:1 aus Wolfsburger Sicht. Grund zur Freude, die gab es bei den Wolfsburger Fans. Trotzdem, vor Anpfiff wurde bekannt gegeben, dass man zum Zinnwappen zurückkehren wird. Da hatte ja vor allem die aktive Fanszene bei Wolfsburg lange drum gekämpft. Und ich würde tatsächlich sagen, unabhängig davon, wie man jetzt zum VfL steht, die Blicke zu sehen, wo sehr, sehr viele Fans eben gerade im aktiven Bereich, das glaube ich wirklich auch nochmal die letzten Prozent gegeben hat, weil eben ja auch das Trikot direkt dann mit diesem Zinnwappen versehen war. Ich glaube, dass, ja, kann man dann doch auch irgendwie nachvollziehen. Justin, wir lassen uns mal zuerst auf die Bayern schauen. Wir wissen jetzt, man wird nicht das Champions-League-Finale spielen. Also es gibt in Anführungszeichen nur noch die Chance aufs Double mit dem DFB-Pokal zusammen. Wie haben dir denn erstmal die Bayern in diesem Spiel gefallen?
Erwartbar war es. Also es war schon erwartbar, dass Bayern wieder Probleme haben wird. Einerseits, weil natürlich so ein Champions League Spiel, was dann negativ auch ausgeht. Ich glaube, auch wenn es positiv ausgegangen wäre, wäre es so gewesen. Das führt zu so einem kleinen Spannungsabfall, glaube ich, dann in der Bundesliga. Das ist ganz normal. Das hat man in den letzten Wochen auch schon gesehen, gerade wenn Kompany dann auch noch rotiert, dass die Bank dann eben nicht ganz optimal vielleicht für das Spielsystem auch teilweise ausgelegt ist. Also da kommt dann der ein oder andere Spieler rauf, der da vielleicht eher Probleme hat, als es ein Stammspieler haben würde. Nichtsdestotrotz war es jetzt keine katastrophale erste Halbzeit, also das würde ich auch nicht sagen. Die ersten 20 Minuten hat mir Bayern eigentlich ganz gut gefallen, da haben sie es viel unter Kontrolle gehabt dann und haben auch hinten nicht so viel zugelassen, waren halt vorne nicht zwingend genug und dann ging halt das los, was in der Bundesliga zuletzt häufig passiert ist, dass sie halt viele einfache Ballverluste hatten, dass sie viel zu viel Risiko teilweise vorn auch gegangen sind, also lange Pässe in die Tiefe, statt übers Kombinationsspiel mit kurzen Pässen zu gehen, sich irgendwie festzudribbeln in Situationen, wo dann das Gegenpressing einfach deshalb schon nicht greift, weil die Struktur in dem Moment nicht gut war. Und dann dribbelt sich ein Musiala fest, dann dribbelt sich ein Olise fest und dann kommt Wolfsburg halt in diese Umschaltsituation. Und dann entsteht irgendwie so ein wilder Schlagabtausch und das hat Kompany dann nach dem Spiel, finde ich, auch gut analysiert, als er gesagt hat, da hat man so ein bisschen dann auch die Geduld verloren. Also was Bayern da in der Situation halt geholfen hätte, wäre wieder längerer Ballbesitz, Spiel beruhigen, Wolfsburg hinten reindrücken und genau das haben sie nicht getan, sondern sie haben dann bei jedem Ballgewinn, den sie selbst hatten, immer versucht, direkt selbst vertikal zu spielen Und dadurch ist ein sehr unterhaltsames Spiel für alle entstanden, die es gesehen haben. Aber eben für die Bayern kein vorteilhaftes Spiel, weil Wolfsburg das genau in die Karten gespielt hat, dass sie dann eben immer wieder auch selber umschalten konnten, immer wieder selbst die Räume hatten. Und ich glaube, Wolfsburg muss sich dann in dieser Phase vorwerfen lassen, dass sie es nicht noch konsequenter gespielt haben und das eben nicht genutzt haben, um da 1-0 in Führung zu gehen und vielleicht sogar noch ein zweites nachzulegen. Wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, dass Bayern dann auch mal anfällig ist, noch ein zweites oder drittes sogar zu kassieren. Das hat man die letzten Wochen in der Bundesliga gesehen. Aber genau in der Phase hat es Wolfsburg halt so ein bisschen, ich will nicht sagen verschenkt, aber schon verspielt, weil ja in der zweiten Halbzeit war Bayern dann das klar bessere Team, finde ich. Da waren sie dann dominant, da waren sie geduldig auch, da haben sie den Ball gut laufen lassen, auch da nicht viele zwingende Aktionen, aber halt defensiv deutlich stabiler, bis auf eine Situation dann wieder kurz vor Ende. Das war dann eben, das ist dann halt so, wenn du das Spiel vorher nicht killst und da hatte Bayern die Chancen, das 2-0 zu machen, dann hast du am Ende eben oft noch mindestens diese eine Situation und da hat Wolfsburg dann eben den Pfosten getroffen. Pech für Wolfsburg. Ich glaube, gut für die Ruhe an der Säbener Straße, dass man sich da jetzt nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien beschäftigen muss, die da vorher rumgegeistert sind mit VW und Audi und weiß ich was alles. Aber ja, also am Ende ist es aufgrund der zweiten Halbzeit, glaube ich, schon okay, dass Bayern dieses Spiel gewinnt und Wolfsburg hat es halt in der ersten Halbzeit versaubeutelt.
Und man muss ja auch definitiv sagen, gute Nachricht für Bayern, dass man jetzt mal auch mal wieder ein Spiel ohne Gegentor geblieben ist. Ne? Also die letzten Wochen waren halt einfach vorgewillt und man hat eben noch dieses DFB-Pokalfinale und da kommt eben der VfB Stuttgart als Gegner auf sie zu. Und da bin ich schon sehr gespannt, ehrlich gesagt, was sie da für ein Spiel erwarten. Und davor ist es, glaube ich, schon wichtig, dass du da irgendwie nochmal zu deiner alten Routine, sag ich mal, defensiv zurückfindest, auch wenn sie, du hast es ja gesagt, in der ersten Halbzeit durchaus die Räume da geboten haben. Ich würde dann tatsächlich auf den VfL Wolfsburg einmal blicken wollen. Da war es vorher so, Amura und Paredes, die waren wegen disziplinarischer Gründe nicht dabei. Da soll es unter den beiden im Training eine Auseinandersetzung gegeben haben und dadurch, wie gesagt, halt nicht nur nicht in der Startelf, sondern eben auch außerhalb des Kaders. Also für Wolfsburg auch bitter. Wimmer muss in der 67. Minute ausgewechselt werden. Der war auch irgendwie, glaube ich, ehrlich gesagt, komplett fertig. Maier kam für ihn. Aber generell, Justin, fand ich schon, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder kritisiert, oder habe ich zum Beispiel auch kritisiert, dass ich nie so das Gefühl hatte, dass beim VfL bei allen Spielern irgendwie so richtig angekommen ist, dass es Abstiegskampf ist. Und ich würde schon sagen, dass das ein Spiel war, wo man, also der Elf, die auf dem Platz stand, schon attestieren konnte, die wusste jetzt schon, worum es geht. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also in den letzten Wochen hat Wolfsburg schon nochmal ordentlich Schritte nach vorne gemacht. Ich meine, man muss es ja, wenn man sich den Kader anschaut, muss man ja sagen, es ist eigentlich absurd, dass sie gegen den Abstieg spielen, wenn man sich den Etat anguckt, sowieso. Ist ja eh klar. Aber jetzt die letzten Wochen haben sie deutlich besser gespielt, haben ja auch die Ergebnisse ein bisschen mehr eingefahren. Klar, 1-1 Freiburg und 0-0 Gladbach waren dann irgendwie doch auch ein bisschen zu wenig aus Wolfsburger Sicht, aber auch der Sieg vorher gegen Union halt. Also sie jetzt eine gute Leistung gegen Bayern. Ich glaube, sie gehen schon mit einem, ich sag mal, mit so viel Selbstvertrauen in den letzten Spieltag, wie man eben Selbstvertrauen da unten haben kann, weil sie einfach gesehen haben, da geht doch noch ein bisschen was, während es ja vorher doch eher so ein bisschen Dead Man Walking, aber als Mannschaft halt war. Das war so, weiß ich nicht, von Woche zu Woche gewankt und geschwankt und irgendwie nichts auf den Rasen bekommen, Woche für Woche irgendwie verloren oder maximal irgendwie glücklich unentschieden gespielt. Das war halt, da hat man sich gefragt, wie soll das noch gehen? Wie sollen die noch irgendwie da unten rauskommen? Und jetzt haben sie es gegen Ende halt doch noch irgendwie geschafft, das nochmal so ein bisschen umzudrehen für sich selbst. Wie gesagt, sie müssen sich unfassbar ärgern, dass sie da nicht mehr mitnehmen gegen Bayern, weil sie halt in der ersten Halbzeit wirklich dran waren, dieses Führungstor zu erzielen. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, das muss nichts bedeuten. Also Bayern kann schon in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal aufdrehen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Bayern da nochmal jetzt dieses Niveau hinbekommen hätte, das es gebraucht hätte, um beispielsweise so ein 0-2 oder sowas nochmal umzudrehen zu einem Sieg, wie sie es ja vor einigen Wochen schon mal geschafft hatten. Einfach weil jetzt dieser Spannungsabfall einfach auch nochmal nach diesem Halbfinale sehr, sehr groß war. Und da muss ich Wolfsburg wirklich ärgern. Bayern hin oder her als Gegner, da war mehr drin für sie. Ja, aber sie gehen trotzdem, glaube ich, mit einer guten Ausgangssituation jetzt auch in dieses letzte Spiel dann gegen St. Pauli. Ja, mit guten Chancen auch die Relegation zu erreichen. Und haben mir jetzt von der Einstellung her gut gefallen, aber auch taktisch ganz gut gefallen. Also dieses Mittelfeldpressing, was sie gespielt haben, Bayern immer wieder im Zentrum auch zu stellen und vor Probleme zu stellen. Das war gut, eine gute Aggressivität drin, eine gute Kompaktheit drin. Und dann haben sie halt in den Offensivaktionen, auch wenn sie sie nicht immer zu Ende gespielt haben, auch gezeigt, dass sie da eine gewisse Grundqualität haben. Hier und da ein bisschen Pech gehabt im Abschluss. Hier und da auch Pech gehabt, das müssen wir auch sagen, dass Jonas Obig einen herausragenden Tag erwischt hat. Also der hat einige Dinger wirklich herausragend pariert und gehalten. Starke Leistung, der beste Bayern-Spieler eigentlich. Ja, insofern auch ein bisschen Pech dabei für Wolfsburg.
Ich fand es sehr witzig. Es gab diese eine Szene, wo Urbich, glaube ich, auch zur Ecke klärt und Eriksen läuft auch einfach nur an ihm lachend vorbei, so nach dem Motto, so, ja, ach komm, jetzt reicht jetzt auch irgendwie mal. Fand ich aber irgendwie ja auch irgendwie eine ganz schöne Szene, ne, weil Eriksen ihn, glaube ich, dann trotzdem auch so ein bisschen gratuliert für die Leistung. Und das zeigt ehrlich gesagt, also dass in der Lage, in der Eriksen sich mit dem VfL Wolfsburg auch befindet, ist natürlich auch ja, irgendwie ein menschlich gutes Zeichen. Trotzdem eine Sache, weil ich sie eben vergessen habe. Wir haben eben über Kopftreffer bei Heidenheim geredet. Auch hier gab es ja diesen Freistoß, der endlich hätte kein Freistoß sein dürfen, in der 26. Minute, wo Goretzka dann den Ball also wirklich komplett in die Schläfe bekommt. Kurz auch so ein bisschen benommen liegen bleibt und, glaube ich, hinterher auch sagt, ihm war schlecht. Er wird dann zur 46. Minute, also er wird dann zur Halbzeit ausgewechselt, aber dass das nur auch einmal da erwähnt ist, um nochmal zu unterstreichen, wir brauchen da unabhängige Protokolle. Aber ne, also das war mir jetzt gerade wichtig noch zu erwähnen, weil es eben nicht nur in Heidenheim Thema war. Ich würde aber sonst tatsächlich mit der Analyse mitgehen. Also wen ich auch stark fand, war Shiogai tatsächlich. Ich fand auch, dass der nochmal was reingebracht hat. In das Spiel, nachdem er für Dagim eingewechselt wurde. Also da, ja, ich sehe da per se auch, wenn man so ein Power-Ranking erstellen müsste von den Vereinen unten drin und gerade auch in dem Duell, Jakob, du wirst es nicht gerne hören, aber sehe ich, und das hätte ich nicht gedacht, Wolfsburg da doch gerade so ein bisschen mit der Nase vorn im direkten Duell, auch einfach, weil sie natürlich trotzdem am Ende des Tages den Vorteil haben, dass sie das bessere, also leicht bessere Torverhältnis haben. Das ist, man muss es leider wirklich so sagen, für St. Pauli alles eher schlechte Nachrichten, ne? Auch wenn Wolfsburg eben auch in dieses letzte Spiel ohne Maxi Arnold gehen wird.
Ja, aber ob das jetzt so ein großer Nachteil ist ohne Arnold, ja. Weil ich fand nämlich tatsächlich, dass das Mittelfeld bei Wolfsburg, also dieses Dreier-Mittelfeld, was Hacking da jetzt gefunden hat, gefällt mir auch echt ganz gut. Also ich finde, Vinny Sousa zeigt jetzt in der tiefen Rolle endlich das, wofür er auch geholt wurde. Also, dass er wirklich stark ist, im Ball erobern und Räume zulaufen. Ich finde, das klappt gut dann auch im Trio mit Eriksen und Wimmer, die sie ja wirklich drei komplett unterschiedliche Spielerprofile sind, aber sich irgendwie in ihrer Art und Weise dann sehr, sehr gut ergänzen. Und ich glaube, dass das dann momentan auch nicht so schlecht ist, dass Arnold, dass es jetzt auch nicht die Debatte gibt, warum spielt jetzt Arnold gar nicht mehr, sondern dass er jetzt halt gar nicht dabei ist, weil er, glaube ich, schon jetzt nicht der Alleinverantwortliche natürlich für den Wolfsburger Niedergang ist, aber schon manchmal so ein bisschen auch ein Spieler ist, um den herum man versucht ja zu bauen, auch aus verständlichen Gründen bei so einem Verein, der ja jetzt auch immer so ein bisschen struggelt mit Identifikationsfiguren und so. Aber ich finde auch, dass er halt das spielerisch jetzt auch nicht immer so gerechtfertigt hat. Und das ist jetzt mit diesem Dreier-Mittelfeld ist das ein Riesen-Upgrade, finde ich, zu dem, was man ansonsten von Wolfsburg gesehen hat häufig.
Ja, und wir schauen dann, ich wiederhole mich da, aber Samstag 15:30 Uhr, das wird eine Nummer, wie gesagt, und ja, ihr habt eben schon mal gehört, der FC Bayern empfängt dann Köln. Wenn ihr übrigens euch jetzt wundert, dass wir so überhaupt nicht über das Champions-League-Spiel sonst geredet habt, Jakob, korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das war auch Thema der letzten Liga-Tour ein bisschen. Also wer dazu was hören will, schaltet doch gerne da einfach einmal ein, weil ich glaube, das würde hier sonst tatsächlich auch den Rahmen sprengen. Das deshalb von mir der Satz noch dazu. Wollen wir von den unteren Tabellenregionen uns mal in den oberen Bereich begeben. Also der Vollständigkeit halber hier auch noch natürlich, ja, Wolfsburg Platz 16, 26 Punkte, Bayern Platz 1, 86 Punkte. Wir sind dahingehend jetzt eher weniger überrascht, dass Platz 1 da weiter gefestigt wurde, witzigerweise, wenn man schon als Meister feststeht. Aber wir wollen natürlich weiter schauen, denn es gab ja doch noch ein bisschen potenzielle Bewegung da oben drin. Und das war unter anderem der Fall in der Partie zwischen Stuttgart und Bayer Leverkusen. Wie schon im Hinspiel kann der VfB Stuttgart das Duell gegen Bayer Leverkusen klar für sich entscheiden. Dabei geht Leverkusen früh durch Alex Garcia in Führung, nachdem Maser einen Ball von Hendricks im Mittelfeld erobert. Aber die Führung, die hält nicht lange. Demirovic kann in der 5. Minute nach Doppelpass mit Nartey zum Ausgleich vollenden. Danach spielt vor allem der VfB. Vor der Pause gibt es danach Foul von Tapsoba an Demirovic. Einen Elfmeter, den Mittelstädt verwandelt. Demirovic erzielt nach Wiederanpfiff vermeintlich das 3:1, allerdings steht Undav im Abseits, aber genau dieser Undav, der kann dann nach Flanke von Leveling in der 58. Minute doch das 3:1 erzielen. Ich habe vorher immer bestimmt, um welchen Verein wir als erstes reden, aber Justin, ich würde dich einfach mal fragen, bei welchem Verein siehst du gerade mehr Gesprächsbedarf nach diesem Duell?
Boah, gar nicht so leicht. Also ich glaube, bei Leverkusen gibt es die meisten Themen, weil die Diskrepanz zwischen diesem unfassbaren Hoch, was sie jetzt die letzten Jahre hatten, unter Xabi Alonso, hin zu dem wieder zurück zu so einer nicht grauen Maus, aber schon so einem von vielen Teams halt da irgendwo zwischen Platz 2 und 6, schon relativ groß ist. Und das war ja auch absehbar. Es ist ja, ich meine, es ist einfach nur eine Feststellung. Es war absehbar, dass nach dem Aderlass, den sie im Sommer hatten, mit vielen großen Abgängen einfach, mit großen Veränderungen im Kader, mit der Trainerentscheidung mit Erik ten Hag, die dann relativ schnell korrigiert wurde, in Anführungsstrichen, dass das relativ jetzt nicht in die Hose gehen würde, aber dass das dann dazu führen würde, dass man eben wieder so ein bisschen abstürzt in der Tabelle, war alles absehbar. Und trotzdem stellt man sich da natürlich die Frage in der Zukunft, wie kommt man jetzt wieder ganz nach oben? Weil Leverkusen, also nicht ganz nach oben im Sinne von, dass sie wieder um die Meisterschaft spielen, das wäre, glaube ich, das Best-Case-Szenario, aber das ist ein bisschen utopisch, sondern eher in die Richtung, wie kommen wir wieder in den Kampf um Platz 2? Weil das muss eigentlich der Anspruch dieses Clubs sein. Wenn man auf die letzten 10, 15 Jahre schaut, ist Leverkusen einer der konstantesten Clubs da oben, immer wieder gute Platzierungen hingelegt, konstant eigentlich auch immer in der Champions League mit dabei gewesen. Und jetzt sind sie halt schon relativ stark abgestürzt nach diesem Hoch, eben auf Platz 6 aktuell mit 58 Punkten, haben, wenn ich das jetzt auf den ersten Blick richtig sehe, schon noch Karten oder Chancen auf den 4. Platz, aber schwierig. Gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sie das packen werden. Und da muss man, glaube ich, im Sommer dann die richtigen Schlüsse ziehen, wie man den Kader eben dann nochmal verstärken kann an den richtigen Stellen. Ich glaube auch tatsächlich, auch wenn das jetzt wahrscheinlich in Leverkusen gar nicht so ein großes Thema ist, dass man auch überlegen muss, ob Hürmann der Richtige ist. Also ob das der Trainer ist, der wirklich Leverkusen in die Zukunft führen kann. Das sind jetzt alles große Themen so für dieses eine Spiel, aber ich glaube, das sind alles Dinge, die man dann im Detail bei Leverkusen schon nochmal durchdenken muss und wo man schauen muss, dass man da Lösungen für findet oder Antworten für findet. Und weil das muss aus meiner Sicht der Anspruch sein. Man kann in Leverkusen nicht zufrieden sein mit Platz 4, 5, 6. Man muss in diese Top 3 da vorne. Dafür ist der Club finanzstark genug. Dafür ist der Club auch sportlich stabil genug in den letzten 10, 15 Jahren. Das muss der Anspruch sein. Und dem ist man diese Saison eben nicht gerecht geworden.
Ja. Ich würde tatsächlich sagen, dass das auch durchaus, von dem, was ich mitbekommen habe, durchaus ein Thema in Leverkusen ist mit Julmann, weil ich glaube auch er zeigt sich nicht immer komplett zufrieden. Es ist natürlich sowieso, also da wird, du hast es uns schon angesprochen, natürlich ist der Fall Kaderplanung. Ich meine, in dem Spiel muss man eben auch noch sagen, Teller war verletzt, für ihn hat Kofane gespielt. Auch der musste dann, glaube ich, verletzt raus. Das ist dann natürlich hinten raus auch nochmal bitter. Aber wir hatten natürlich auch auf der anderen Seite einen VfB Stuttgart, der auch ja, ordentlich umgestellt hat. Also Schema für den gesperrten Karasor, dann waren Mittelstädt, Nathai und Demirovic noch drin für Rakes, Wagnermann und Elchanus. Also auch da war durchaus ein bisschen Bewegung drin. Und Justin, ich finde, also erstens hat man natürlich jetzt sich gut, also ist man eben auf Platz 4 gelandet, ist punktgleich mit Hoffenheim, über die werden wir gleich noch reden. Und hat eben dadurch, dass man, ja, auch das wird ja eventuell am letzten Spieltag wichtig, sich eben aufgrund der des besseren Torverhältnisses sich eben auch auf diesen vierten Platz gestellt. Das ist ja klar, es wird keinen fünften Champions League Platz geben. Den hat Spanien sich geschnappt unter der Woche. Aber
danke, Bayern.
Danke, Bayern. nee, aber lass uns doch nochmal auf die Stuttgarter gucken, denn auch die haben ja, also kamen jetzt aus 3 Spielen ohne Sieg. Ne? Also sie hatten eine Niederlage, 2 Unentschieden. Das heißt, also so ganz selbstläufermäßig war ja nicht klar, dass das dieses Spiel läuft. Und wir wissen ja eigentlich auch, Leverkusen kann, auch wenn sie eben früh in Führung gehen oder generell in Führung gehen, kann ja auch so eine gewisse Wucht entwickeln. Was ist denn dann dein Fazit zum VfB Stuttgart nach diesem Spiel?
Sehr gute Leistung. Also ich finde, Stuttgart hat das auf den Platz gebracht, wofür Stuttgart unter Sebastian Hoeneß auch steht, nämlich eine gewisse taktische Variabilität im Angriffsspiel. Also sie können sowohl im kurzen Kombinationsspiel nach vorn kommen, was sie aber gegen Leverkusen sehr bewusst als taktisches Mittel auch eingesetzt haben, sind lange Bälle. Also sie haben immer wieder lange Bälle, gerade in der Anfangsphase ganz viel auf die linke Seite. Also Nübel hat da 3 oder 4 lange Dinger nach vorn geschlagen. Ich glaube, aus einem entsteht auch dann das eine Tor von Stuttgart. Da kommt halt dieser lange Ball und dann gehst du direkt ins Gegenpressing, weil du sofort 4, 5 Spieler vorne in der Nähe hast. Da setzt Leverkusen da unter Druck, eroberst den Ball und kommst direkt in Tempoangriffe mit viel Raum. Und das hat Stuttgart einerseits gut gemacht, und andererseits haben sie eben auch die technische Qualität, um dann mit Kurzpassspiel aus längeren Ballbesitzphasen was zu erzeugen. Und das auf einem Niveau, das ich in der Bundesliga jetzt nicht allzu vielen Mannschaften attestieren würde. Also da ist Stuttgart schon sehr, sehr weit oben mit dabei. Ich glaube, das Hauptproblem über die Saison gesehen ist da eher die Konstanz. Aber bezogen auf dieses Spiel haben sie es richtig gut gemacht und haben immer wieder auch die Durchbrüche vorn gehabt über die Flügel, über die Halbräume, haben ihre Stürmer Undav und Demirovic gut ins Spiel bekommen. Also beide sehr aktiv gewesen mit vielen Aktionen. Generell auch ein sehr gutes Sturmduo, weil die sich sehr gut ergänzen. Demirovic, der sich immer wieder hat auch zwischen die Linien fallen lassen, da immer wieder anspielbar war und dafür gesorgt hat, dass Stuttgart Bälle eben auch sichert im vorderen Drittel. Eine komplett dominante, offensivstarke Leistung, wo auch die 3 Tore am Ende absolut gerechtfertigt sind. Und Leverkusen hat nach dem eigenen Tor eigentlich kaum noch was auf die Kette bekommen. Und deshalb geht dieses 3:1 am Ende vollkommen in Ordnung und zeigt auch nochmal, dass Stuttgart jetzt rechtzeitig vorm Pokalfinale wieder in eine Form kommt, in der sie dann Bayern auch wirklich Paroli bieten können.
Genau, am letzten Spieltag wartet dann erstmal noch das Duell gegen Eintracht Frankfurt auf sie noch. Also auch für die Frankfurter geht es ja zumindest noch um das Erreichen des Conference League Platzes. Alles andere ist ja nicht mehr drin. Aber in der Theorie können sie eben auch noch von Leverkusen und Hoffenheim überholt werden. Aber europäisch ist es ja auf jeden Fall schon mal wieder. Und man hat eben noch die Chance auf einen Titel. Also wie gesagt, ich bin unironisch freue ich mich tatsächlich sehr auf dieses Pokalfinale. Also ich erstmal für Stuttgart natürlich 2. Finalteilnahme in Folge und dann, wie gesagt, rechtzeitig wieder in die Spur gefunden, kann man glaube ich sagen, vor allem in der Liga. Und ich glaube da, ja, also ich glaube, das wird kein langweiliges Spiel, weil ich bin sonst nämlich auch dabei. Also für mich sind Hoeneß und Company schon so die weiterhin so die interessantesten Trainer der Liga, auch im Sinne von, wie sie auf Rückschläge reagieren und Co. Und da bin ich dann aber doch sehr gespannt, ob Stuttgart dann nicht sogar vielleicht ein bisschen, einfach weil sie ja doch trotzdem dann der Underdog in diesem Duell sind, da bin ich mal gespannt, was wir dann von denen in dieser Partie erwarten können. Aber das wird spätestens dann im Royal zu den beiden Vereinen auch nochmal thematisiert werden. Dem wollen wir nicht vorhergreifen. Und wer noch mehr zu der Saison des VfB Stuttgarts erfahren will, der kann auch einfach nochmal in den Schwerpunkt mit Noah Platschko reinhören, der ja auch noch nicht so alt ist, der nach dem DFB-Pokalspiel gegen Freiburg, glaube ich, aufgenommen wurde. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch reinhören. Leverkusen, die empfangen dann den HSV am letzten Spieltag. Da weiß man, also wie gesagt, für den HSV geht es um eigentlich gar nichts mehr, außer um die Endplatzierung in der Tabelle. Für Leverkusen geht es eben nochmal darum und sie haben jetzt leider die leicht schlechtere Position im Vergleich zu Hoffenheim und Stuttgart. Gibt es sonst noch was, was ihr zu diesem Spiel ergänzen möchtet?
Ich würde noch einmal drauf kommen wollen, dass man halt, finde ich, in dem Spiel zumindest, ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten gesehen, aber auch in dem, was ich jetzt aus euren Berichten ziehen konnte und in den Abschnitten, die ich dann gesehen habe, dass es schon ja beeindruckend ist, wie viel weiter Stuttgart in vielen Bereichen dann im Vergleich zu Leverkusen ist. Natürlich, wir haben den Umbruch angesprochen und so, aber ich finde, man hat bei Leverkusen jetzt auch nach einer ganzen Saison, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass jemand jetzt wenig Zeit gehabt hätte, na klar, keine Sommervorbereitung und so, aber ich finde, man sieht auch schon ja wenig, ja wirklich, was sich so weiterentwickelt im Laufe der Saison. Und ich habe jetzt auch bei Leverkusen, könnte ich dir auch jetzt überhaupt nicht sagen, okay, das ist jetzt so wirklich deren beste Elf. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele Positionen, auf denen man so denkt, ja, der hat mal ein gutes Spiel gemacht, der hat mal ein gutes Spiel gemacht, hat aber auch viele schlechte mit dabei gehabt. Und es wirkt alles bei Leverkusen noch so ein bisschen zusammengewürfelt. Und dann ist es für mich auch ein bisschen sinnbildlich, dass man halt auf der Bank, die jetzt auch gar nicht eingewechselt wurden, mit Bade, Vazquez und Hofmann drei Spieler hat, die ja eigentlich in so einem Umbruchskader mit ihrer Erfahrung auch eine größere Rolle spielen müssten und dann vielleicht eine der Stütze im Kader wären. Aber das halt überhaupt nicht sind, jetzt keine Rolle mehr spielen im Moment. Tabsoba mit einem ganz schwachen Spiel zum Beispiel auch, der ja in den letzten Jahren auch so einer der Besten bei Leverkusen war. Und da passt dann vieles einfach nicht zusammen im Moment.
Ja, das sicherlich auch alles ein Thema für den Royal. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man zum Ende der Saison hin nicht die Großen, also ich kenne das Gefühl selber, aber es, ja, es ist ja fast unmöglich, ne, zum Ende der Saison, wenn man bei Leverkusen fast davon sprechen kann, dass sie eben, Justin hat es eben schon ausgearbeitet, ihr Saisonziel in dem Maße ja sogar noch verpassen könnten. Dann ist es ja direkt, also tatsächlich was, was dann immer wieder als Problematik, als Ursache aufkommt. Und ja, auch da bin ich gespannt, was dann da im Sommer passiert. Wir haben ja so einige Vereine dann in der Bundesliga, wo man sich fragen muss, welchen Weg gehen wir denn weiter? Was müssen wir machen? Und dann, das wird sicherlich eine spannende Nummer. Ich würde dann aber sagen, ja, wie schaffe ich den Übergang von spannenden Nummern zu Hoffenheim gegen Werder Bremen? Es fällt mir gelinde gesagt etwas schwieriger.
Unmöglich, unmöglich. Mach einfach einen Cut an der Stelle und jetzt sind wir bei TSG Werder. Da brauchst du keinen Übergang.
Du hättest zu Werder den Weg nehmen können mit dem Sommer. Was kommt im Sommer?
Oh ja, stark, stark. Aber wir kommen zurück auf die Partie. Die TSG, die gewinnt mit 1:0 gegen Werder Bremen. Schon nach 3 Minuten gibt es die rote Karte für Bremen. Sogar Vara, der an der Seitenlinie viel zu forsch gegen Touré reingrätscht. So richtig viel macht Hoffenheim aus seiner Überzahl dann aber nicht. Werder steht kompakt, schläft in der 26. Minute dann allerdings bei einer schnell ausgeführten Ecke, deren Entstehung alleine schon auch eine leichte Katastrophe ist, an deren Ende dieser Ecke Touré dann zum 1:0 einschieben kann. Werder versucht es selber immer mal wieder mit Offensivbemühung, aber Ginma und Co. können den Ausgleich nicht erzielen. Und zusätzlich muss man eben sagen, aufgrund dieser roten Karte musste der Startelf-Debütant Musa schon nach 12 Minuten raus und wurde durch Schmidt ersetzt. Jakob, ich fange mal mit dir an und den Blick auf Werder Bremen. War es ein klassisches Werder-Spiel aus den letzten Wochen?
Ich weiß nicht. Also natürlich im bisschen in den, also man hatte Elemente, die man auch bei Werder häufig sieht. Also man hatte so Szenen, wo man sich so denkt, okay, warum tut ihr das? Und das ist halt diese rote Karte natürlich. Also ich habe bis jetzt nicht verstanden, auch nach der 30. Wiederholung nicht, was er da überhaupt wollte, weil der Ball ist halt auch überhaupt nicht da, wo er seinen Fuß hinstellt. Und dann nimmt er den auch nicht direkt wieder weg. Also wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass das eine rote Karte ist. Und aber es ist dann halt auch einfach Fakt, dass so eine rote Karte natürlich ein Spiel auch wahnsinnig verändert. Und ich fand aber, dass Werder das dann auch gar nicht so schlecht gemacht hat. Wir kommen sicherlich später auch nochmal dazu, was das jetzt über Hoffenheim aussagt. Aber wenn man sich dann nicht noch dieses wahnsinnig doofe Gegentor fängt, was du ja gerade auch schon angesprochen hättest, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass Werder aus dem Spiel trotzdem irgendwie einen Punkt mitnimmt. Weil sie hatten ja auch einerseits durchaus viele eigene Chancen oder zumindest gute Gelegenheiten, sich Chancen zu erspielen. Und sie haben jetzt auch defensiv wieder nicht so viel zugelassen, was einer der großen Fortschritte, finde ich, ist, den es unter Daniel Thun gibt. Jetzt nicht in jedem einzelnen Spiel, aber ich finde, grundsätzlich haben sie sich schon defensiv jetzt deutlich stabilisiert unter ihm, was dann letztendlich auch der Grund dafür ist, dass sie jetzt die Klasse gehalten haben. Aber im Spiel nach vorne ist es dann halt so, wenn dein Einmannsturm Justin Ginmar ist, ist das halt nicht so richtig optimal, denn der ist schnell und hat sich ja auch war in vielen vielversprechenden Szenen da, aber er trifft halt wirklich konsequent eigentlich immer die falsche Entscheidung. Das ist entweder er spielt nicht ab, er dribbelt zu lange, er schießt zu früh, er schießt schlecht, also es ist leider ja eine Geschichte, die man, wenn man die meisten Werder-Spiele sieht, die einem dann sehr, sehr bekannt vorkommt.
Ja, Werder Bremen ist einfach dieses Meme von diesem Fahrradfahrer, der sich selbst einen Stock in die Speichen packt, dann hinfällt und dann, keine Ahnung, irgendjemand anders dafür beschuldigt, dass es nicht funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Also das ist echt beeindruckend, wie Werder sich regelmäßig selber eigentlich sabotiert. Also diese rote Karte in der 5. Minute, ich glaube, da ist es mit viel zu forsch noch sehr, sehr nett formuliert. Das ist einfach dämlich. Also das darfst du, da darfst du an der Außenlinie darfst du nicht so in den Zweikampf gehen. Das ist auch kein Reflex, das ist kein unglücklicher Zweikampf, das ist wirklich einfach nur schlecht. Und ich bin gern dabei, auch zu sagen, ja, in so einer Situation irgendwie unglücklich, dass der Fuß da ein bisschen vom Trefferbild ein bisschen weit oben war und so weiter, aber in der Situation auf keinen Fall. Das war einfach nur total ungestüm und das darf nicht passieren. Und damit reißt du dir halt dieses komplette Spiel ein. Wir wissen nicht, wie es in Gleichzahl gelaufen wäre, ob Hoffenheim dann vielleicht mehr Räume auch bekommen hätte, weil Werder dann wiederum ein bisschen mehr nach vorne auch probiert hätte und das Spiel dann eher für Hoffenheim gepasst hätte. Ich glaube, Hoffenheim tut sich generell schwer mit sehr tiefstehenden Gegnern und mit Teams, wo sie viel selbst das Spiel machen müssen und viel selbst Ballbesitz haben und aus einer Statik irgendwie Dynamik erzeugen sollen. Aber Werder reißt sich das ja wieder komplett selbst ein und das ist halt, ja, irgendwie ist es dann auch bezeichnend, dass sie mit einer Niederlage den Klassenerhalt sichern und mit so einem Spiel und sich dann bei den anderen sozusagen ein Stück weit auch bedanken dürfen. Ich will nicht zu kritisch jetzt auch sein, aber das ist halt einfach so typisch für Werder in dieser Saison. Und trotzdem stimme ich Jakob ja zu, unter der Prämisse, dass sie dann eben in Unterzahl gespielt haben, haben sie es gut verteidigt und haben das gut gemacht. Und vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten sie ja dann auch wirklich eine sehr starke Phase von 10, 15 Minuten, wo sie dann eben Ginmar mehrfach da in gute Positionen gebracht haben. Aber ja, zu Ginmar hat Jakob dann eben auch alles gesagt.
Ja, was ich so interessant fand, dass nach dieser Auswechslung von Musa viel zu lange das Werder-Spiel aber noch so gespielt wurde, als hättest du Musa vorne als Zielspieler noch drin. Also das war wirklich, du hast immer diese Bälle gesehen und du dachtest so, wisst ihr, dass er da vorne nicht mehr ist? Also ist es irgendwie angekommen? Und ich meine, man muss halt einfach sagen, für Musa persönlich total unglücklich, ne? Also ich meine, ich habe also höchsten Respekt, der wird da ausgewechselt und das, was du siehst, überhaupt gar keine Wut oder Enttäuschung irgendwie zu sehen. Das ist natürlich gerade in der Situation auch wirklich nicht einfach. Aber noch zur roten Karte wollte ich noch sagen, habt ihr euch mal die Thuns Gesichtsausdruck angeguckt? Also er ist auch einfach, er meckert gar nicht erst, sondern er steht da wirklich einfach und war so, so ein bisschen war so sein Gesichtsausdruck, ja, mein größeres Problem ist eigentlich, dass ihr es im Spiel noch nicht erkannt habt. So, also generell kann man, glaube ich, sagen, Sören Storks nicht mit der souveränsten Spielleitung. Also ich fand, er hat viele Zweikämpfe nicht gesehen. Ich glaube, ein Jinma bekommt in der 17. Minute auch da irgendwie abgegrätscht. Hätte eigentlich Gelb für Haidari geben müssen, glaube ich sogar. Also auch da immer so Kleinigkeiten, viel nicht gesehen. Aber also auch daran liegt es jetzt nicht, dass wer da verloren hat. Ich würde sonst alles unterstreichen, was ihr gesagt habt. Wie gesagt, also vielleicht so ein Lichtblick in dem Spiel. So ein bisschen vielleicht Mio Backhaus zum Teil, aber eben auch ja, Demaden auf Außen, der eben diese Wege dann für Jinma gerade in der zweiten Halbzeit dann immer wieder eröffnet hat. Aber ja, aber wir hatten übrigens, kleiner Funfact, das Hinspiel, das ging 2-0 für Hoffenheim aus, da hatte Hoffenheim die rote Karte auf ihrer Seite. Also ist ein wildes
auch
Spiel.
Auch nach VAR-Eingriff.
Ich erinnere mich. Ich glaube gegen
Bucher, gegen Puertas, genau, war das.
Ja. Aber wir haben ja jetzt hier noch ein zweites Team. Ja, für Hoffenheim ist es Platz 5, es sind 61 Punkte, per se ganz gut. Aber man muss ja ehrlich gesagt sagen, du hattest dieses 3-3 gegen Stuttgart letzte Woche und jetzt hattest du einen Auftritt gegen Werder, wo ich zwischendurch auch wieder dachte, und das hatten wir von Hoffenheim jetzt in dieser Schlussphase, finde ich, der Saison öfter mal, für mich war das Spiel viel zu statisch von Hoffenheim. Eigentlich das, was sie immer wieder gut gezeigt haben zu Beginn der Saison, auch dieses Überladen der Seite und so, und dann ja, die Gegner ja fast komplett, also so pressen, dass man eben den Ballbesitz erkannt hat und zu überladen. Es war ja wirklich, also katastrophal, das war irgendwie überhaupt nicht da. Habt ihr, Justin, ich fange sonst mal mit dir an, hast du so einen Punkt, wo du sagst, dass da siehst du vielleicht sogar das Problem im Hoffenheimer Spiel, außer das, was wir schon gesagt haben, dass es vielleicht einfach mehr darauf ausgelegt war, dass man halt 11 gegen 11 spielt und nicht in Überzahl?
Ja, generell unter Ilzer, glaube ich, sie hatten eine unfassbare Hochphase im Frühling, wo sie wirklich richtig, richtig guten Fußball gespielt haben, wo sie auch teilweise die Gegner noch überraschen konnten mit dem, was sie tun, mit ihrem Pressing, mit ihrer Aggressivität, mit ihren guten Umschaltsituationen. Aber ich glaube, immer weniger Teams tun Hoffenheim den Gefallen, dass sie das so offen gestalten und dass sie da irgendwie Hoffenheim diese Räume geben. Und ich glaube, Werder hätte Hoffenheim diesen Gefallen auch bei 11 gegen 11 nicht so wirklich getan, aber vielleicht ein bisschen eher. Bei 10 gegen 11 war es halt noch mal klarer so angelegt, dass Werder eben tief verteidigt und Hoffenheim anlaufen muss und aus einer Statik heraus agieren muss. Die Spielertypen haben sie meiner Meinung nach. Also sie haben ja tolle Fußballer mit Touré, mit Aslani, mit Kramaric und so weiter. Also sie haben das Potenzial und die Technik und die Qualität im Kader, um auch gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden. Aber ich glaube, das muss der nächste Entwicklungsschritt unter Ilzer sein. Was ist, wenn Gegner sich darauf einstellen, was wir ursprünglich eigentlich vorhaben? Und da dann eben nochmal einen Schritt weiter zu gehen, um dann auch konstant da oben reinzupreschen in die Riege an Mannschaften, die eben da oben stehen, wo Hoffenheim aktuell auch mitsteht. Das wird ganz wichtig sein und das sieht man jetzt aktuell eben, dass sie da ihre Probleme haben, wenn Teams das so kompakt und so ja, einfach raumverknappend auch gerade im Zentrum aufstellen. Und das sehe ich bei Hoffenheim schon, dass das aktuell ein Problem ist. Die Luft ist da so ein bisschen ja, ausgegangen von diesem Hoch, was sie im Frühling hatten.
Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur die Luft da, Jakob, du darfst sofort, nicht nur die Luft da, sondern ich habe generell das Gefühl, die sind einfach ein bisschen müde. Also auch ein Zufall wirkte zum Teil, da gab es diese eine Situation, wo er eigentlich alles super macht, bis zur Grundlinie läuft und dann ihn fast ja wirklich die Kraft verliert und so, das ist fast ein Rückpass auf Mio Backhaus am Ende. Man muss ja sagen, Hoffenheim weiterhin laufstärkste Mannschaft der Liga mit Zufall und Abdullah hast du eben auch zwei der laufstärksten Spieler in den Top 10. Aber ich hatte eben auch schon das Gefühl, dass sie, also trotz dieser Überzahl zum Teil einfach wirklich auch müde wirkten. Und da muss man ja tatsächlich sagen, sie hatten keine Doppelbelastung in dieser Saison. Und da muss man, glaube ich, jetzt schon auf nächste Saison blicken und fragen, Also wie wird das denn dann? Also weil da musst du, das musst du dann, glaube ich, als Ilse, aber eben auch als Kaderplaner, also ich glaube, es ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass Schicker verlängert hat. Also aber das wäre jetzt schon mal so mein Punkt, wo ich sagen würde, du brauchst da ganz, ganz schnell und du wirst dann nicht 1:1 die Backups finden, aber gerade für Spieler vielleicht wie ein Bernardo, wie ein Zufall, also eben gerade die Außen, aber eben auch mit Bucher und Abdullah im Zentrum, brauchst du ja dringend dann im Zweifel Spieler, die dir das auch als Backup spielen können, ne? Auch um das schon mal vorwegzugreifen, weil ich finde schon, dass das, also da ist ja wirklich die Frage, ob das auch reingespielt hat jetzt zum Ende der Saison hin, dass diese Intensität, die Ilse halt so diese Saison gut verbessert hat, aber irgendwann auch an dem Punkt ist, wo man sagen muss, ja, war der Kader da in dem Maße dann bis, also ich meine, sie werden ja trotzdem auf jeden Fall europäisch spielen, aber waren sie da in dem Maße bereit für oder bin ich da fast zu kritisch?
Nee, finde ich nicht, dass du zu kritisch bist. Also im Grunde haben wir ja jetzt viele mögliche Gründe schon genannt, woran es liegen mag. Also einerseits, dass die Gegner sich sicherlich deutlich besser darauf eingestellt haben. Ich sehe aber auch den Punkt, dass es ja im Grunde seit Saisonbeginn die gleiche Startelf ist und halt von der Bank auch, woran auch immer das liegt. Das kann ja auch sein, dass der Trainer das nicht so gut hinbekommt, dass die Bankspieler richtig Druck machen oder es reicht halt einfach auch nicht bei den Bankspielern. Aber sie verfallen dann halt in solchen Spielen und jetzt gerade im Spiel gegen Werder halt auch in so ein Muster, dass die Spieler, gerade so die zentralen Spieler, sich häufig so aus dem Druck rausbewegen, fand ich. Also Abdullah stand dann häufig noch so in der letzten Linie, auch wenn Werder schon ganz tief stand, wo ich so denke, vielleicht schieb doch mal mit in den Druck rein. Du bist doch einer der Spieler, der sich dann vielleicht auch aufdrehen kann, mal im Druck und dadurch was kreieren kann. Generell viele Spieler dann auch immer mit auf die Außen, was natürlich auch so ein bisschen das Prinzip ist. Aber du schaffst es dann halt auch nicht, übers Zentrum zu spielen. Und sie haben dann halt auch wahnsinnig viel geflankt. Also sie haben über 30 Flanken geschlagen in dem Spiel. Nur 12% davon sind angekommen. Und da hat Werder dann auch eigentlich alles sehr, sehr souverän wegverteidigt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, abgesehen davon, dass das 1-0 ja nach einem Standard gefallen ist, waren die Hoffenheimer Standards auch nicht so toll. Was mich ein bisschen wundert, weil Zufall ja eigentlich viele davon tritt und der ja eigentlich aus dem Spiel heraus gute Flanken schlägt. Aber die Standards haben mir irgendwie dann trotzdem nicht so gut gefallen.
Ja, würde ich mir geben. Wolltest du sonst, also das war der Punkt wahrscheinlich dann, den du ergänzen wolltest, genau, wo ich dich eben unterbrochen habe. Ja, also ich bin, wie gesagt, Hoffenheim, ja, dieses Spiel gegen Gladbach, da weiß ich auch noch nicht so ganz, also was man davon jetzt dann halten kann am letzten Spieltag. Das ist, also ja, ich würde da jetzt erstmal, vielleicht ist es, ich bin jetzt kurz böse, aber vielleicht ist es, klar, da geht es für Hoffenheim noch um viel. Vielleicht auch so ein Spiel, da werden wir vielleicht nicht so ganz viel von sehen in der Konferenz. Wäre jetzt einfach mal schon mal so mein Call. Ich werde wahrscheinlich komplett falsch liegen. Meine Prognosen sind eigentlich immer falsch. Von daher vertraut mir einfach nicht. Das will ich damit sagen. Werder Bremen spielt dann gegen den BVB zu Hause. Habt ihr sonst noch Ergänzungen zu dem Spiel? Sonst.
Ich habe noch einen Mini-Punkt, der mir gerade zum Bitte. Tor noch eingefallen ist. Denn Werder hat sich ja noch drüber beschwert, dass der Ball ja reingeworfen wurde und der Eckball dementsprechend schnell ausgeführt wurde. Das ist ja eine Sache, die eigentlich nicht mehr passieren sollte. Ich wollte es nur mal angesprochen haben, dass wir das nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen.
Ja, aber auch da, also das war ja trotzdem bodenlos, was Werder da
natürlich
macht. Also schon der Aufbau dort, das war ja. Also Stay darf niemals da so einen ungenauen Pass spielen. Er war zwar unter Druck, aber auch nicht extrem unter Druck. Also da das so einen Pass zu spielen, die Ecke herzuschenken und dann halt wirklich, dass Hoffenheim da so schnell reagieren kann und das so schnell machen kann. Klar, einerseits das, was du gerade angesprochen hast, aber andererseits auch einfach, wie langsam Werder da einfach denkt.
Total.
Das ist, du konntest denen richtig zugucken beim langsam Denken und das war halt wirklich entscheidend in dieser Situation und das darf niemals passieren. Also da musst du sofort in der Situation bleiben und solltest auch nicht irgendwie die Verantwortung woanders suchen. Das war einfach bodenlos schlecht verteidigt von Werder.
Ich verstehe generell gar nicht so, also gerade wenn es so um das schnelle Ausführen von Offensivstandards geht, finde ich eigentlich, dass man das ja befürworten sollte. Dementsprechend verstehe ich die Regel dahingehend auch gar nicht so richtig. Natürlich ist es nicht cool, wenn die den Ball nicht rausrücken, wenn es dann darum geht, dass das Auswärtsteam den Ball bekommt. Aber gerade wo Standards, in Deutschland geht's ja halbwegs noch, aber zum Beispiel in England dauert ja alles so unfassbar lange noch mit den Standards, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir vielleicht mehr schnell ausgeführte Ecken sehen in Zukunft.
Naja, und im Zuge der, dass die Nettospielzeit erhöht werden soll, wäre es ja theoretisch auch nicht so schlecht. Aber ja, also trotzdem, ich habe mir, glaube ich, diese Ecke und wie sie entstanden ist, glaube ich, ungefähr dreimal angeguckt und dachte, das kann einfach nicht passieren. So. Und das ist dann halt einfach doppelt bitter. Ich glaube, die Stimmen, die man danach eben auch zum Spiel gehört hat von den Werdern-Spielern, war dann auch so, ja, es ist halt, also das darf uns so halt nicht passieren. Ne? Und ich glaube, also und das ist dann immer der Vorteil, den ich dann doch bei Werder dann noch sehe. Ich habe schon das Gefühl, dass die Situation nicht beschönigt wird und auch über weite Strecken der Saison von Spielern meistens nicht beschönigt wird. Ja, ich hoffe, du bist da näher dran. Aber ja, also ich glaube, wir wissen auch da, dass so Tune kann da hinten raus jetzt auch relativ wenig für diesen Kader, den er da hat. Das ist halt einfach, da wurde auch schon lange drüber geredet, da muss man halt eher die Fragen stellen und das wird dann natürlich die, auch da, also das meinte ich eben auch mit, wir haben so viele Vereine, für die eben einen Umbruch auf der einen oder anderen Stelle anstellt, was natürlich, das muss man dann natürlich sagen, dann Vereine wie Bayer Leverkusen sicherlich nochmal Vorteile, einfach aufgrund der Tabellensituation, aber wenn man da halt eben nicht weiß, ob man überhaupt mit dem Trainer weitermacht und Werder sagt jetzt, wir machen auf jeden Fall mit Tune weiter, dann kann man darum natürlich schon mal, hat man schon mal ein anderes Fundament und man kann ja jetzt eben einfach schon in die Planung reinsteigen und nicht erst eine Woche oder zwei Wochen später als manche Konkurrenz da unten drin. Das vielleicht noch als kleiner Mutmacher für die Werder-Fans. Dann würde ich aber sagen, wir schauen auf, ja, quasi so ein bisschen das letzte Spiel, was mehr oder weniger um noch was zu tun hatte. Das war das Freitagabendspiel zwischen Dortmund und der SGE. Früh geht die SGE in Dortmund in Führung in Form von Can Usun in der zweiten Minute nach guter Vorarbeit von Dahoud. Dortmund muss in der ersten Halbzeit lange auf den Ausgleich warten. Der kommt dann in Form von Guirassy nach einer Flanke, na klar, von Riasson in der 43. Minute. Nur drei Minuten später kann Schlotterbeck in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 2:1 erhöhen. Ich dachte übrigens erst, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, es wäre irgendwie eine Ecke, weil ich mich gefragt habe, was Schlotterbeck so weit da vorne macht. Naja. Youngster Inacio darf dann artistisch zum 3:1 in der 72. Minute nach Flanke von Bayer vollenden und der eingewechselte Burkhardt, der macht es in der 87. Minute mit seinem Treffer zum 2:3 nochmal spannend. Dortmund schwimmt kurz, aber am Ende bleibt es ein Heimsieg, ein Heimspiel, in dem nicht nur The Unity, also eine der führenden Ultragruppen, beim BVB 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, sondern in dem auch eben sehr, sehr viele Spieler, unter anderem auch Julian Brandt, verabschiedet wurden. Jakob, ich frage auch hier mal das, was ich Justin eben auch gefragt habe, bei welchem Verein würdest du nach dieser Partie gerne anfangen wollen?
Ich bin mir gar nicht so sicher und ich weiß auch gar nicht, inwiefern man zu den beiden Vereinen jetzt im Vergleich zu den Vorwochen so sonderlich viel Neues erzählen kann. Also ich glaube, ich fange mal mit Frankfurt an. Ich habe das Spiel ein bisschen später angefangen zu gucken und musste dann zurückspulen und dachte so, wie früh ist denn bitte dieses 1:0 gefallen? Und da war ich dann irgendwie etwas überrascht von, weil ich ehrlich gesagt erwartet hatte, dass das so ein total langweiliges und ereignisarmes Spiel wird. Ich fand tatsächlich auch, dass es für ein 3:2 jetzt auch, also das 3:2 hört sich, finde ich, besser an, als ich das Spiel gesehen habe dann letztendlich. Und bei Frankfurt, ja, also schöne, du hattest es angesprochen, beim 2:0 gut gemacht von Dahoud, der da sich ja gegen 4 oder 5 Dortmunder irgendwie durchwühlt, sich durchsetzt. Und ja, dann ist es halt Usun, was wir ja in dieser Saison auch teilweise schon von ihm gesehen haben, wo man sich wirklich fragt, was in der Mitte der Saison eigentlich los war mit ihm und ja, seiner Beziehung auch zu den Trainern möglicherweise. Also ja, ist irgendwie schade, dass wir von dem nicht noch mehr gesehen haben, finde ich, in dieser Saison. Denn er ist schon ein Spieler, der dann den Unterschied machen kann. Allerdings halt auch im negativen Sinne, denn er hatte auch defensiv dann ein paar Ballverluste, die wirklich ja extrem gefährlich waren. Weit vorm eigenen Tor geht er im Spielaufbau ins Dribbling und verliert dann die Bälle. Und bei Frankfurt habe ich mich generell auch so ein bisschen gefragt, was jetzt eigentlich der genaue Plan war. Man hat relativ viele lange Bälle gespielt, fand ich auch, obwohl man ja wirklich so überhaupt keine Zielspieler hat. Also Kalimuendo ist, glaube ich, 1,71 oder so. Und ich habe den auch in Frankreich schon das ein oder andere Mal spielen gesehen. Der hat das, finde ich, dafür auch ganz okay gemacht. Aber warum man da so viele lange Bälle in seine Richtung geschlagen hat, hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Und es ist ja eigentlich von dem, was man von Riera hört, was ja schon auch relativ viel ist, glaube ich, nicht so richtig die Marschroute, dass man jetzt so viele lange Bälle spielt. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie dann vielleicht mal ein bisschen sich mehr zusammenziehen, denn ich fand auch, dass sie sich im Aufbau so, teilweise waren die Passwege auch einfach wahnsinnig weit, so dass ich dann auch den Gedanken der tatsächlichen Aufbauspieler schon verstanden habe, dass mir das zu riskant ist, da einen flachen Pass zu spielen, aber irgendwie fand ich das alles nicht so stimmig, den Spielansatz von Frankfurt schon grundsätzlich nicht so.
Nicht stimmig ist, glaube ich, die Überschrift unter dem neuen Trainer, also das ist so, dass das, was man über die ganze Zeit bisher unter Riera da drüber schreiben kann. Also ich verstehe nicht, wo die hinwollen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, wofür Eintracht Frankfurt unter diesem Trainer stehen will. Er hat irgendwann mal was von Dominanz erzählt, will, dass seine Mannschaft selbstbewusst Fußball spielt und dominant spielt, aber ja, auch da will ich nochmal einschränkend sagen, das, was ich vorhin ja auch schon in einem anderen Kontext gesagt habe, es ist natürlich immer schwer, eine Mannschaft innerhalb einer Saison zu übernehmen und dann sofort eine Handschrift irgendwie erkennen zu lassen, aber es ist fußballerisch einfach sehr, sehr dünn und je mehr Wochen vergehen, desto schlechter altert irgendwie auch die Entlassung von Topmöller, finde ich, weil es immer deutlicher wird, dass Topmöllers Probleme zumindest aus meiner Sicht nicht hauptsächlich an seiner Taktik oder an seinem Fußball lagen, den er spielen lassen wollte, sondern eben an dieser Kaderzusammensetzung. Du hast offensiv unfassbar viel Potenzial. Du hast auch im Mittelfeld einigermaßen gutes Potenzial, aber defensiv ist Frankfurt einfach schon die gesamte Saison alles andere als gut und einfach individuell nicht gut genug aufgestellt. Und klar kannst du jetzt sagen, dann muss ein Trainer darauf eben reagieren. Aber was wäre dann die Alternative, dass Frankfurt sich irgendwie hinten reinmauert und versucht, da mit 11 Spielern zu verteidigen? Naja, weiß ich nicht. Also da sind die Fans dann sicherlich auch nicht allzu glücklich drüber. Und ob das so erfolgsversprechend ist, weiß ich jetzt auch nicht. Insofern finde ich, dass dieser Trainerwechsel immer schlechter altert, je mehr Zeit jetzt aktuell vergeht. Nochmal, das kann sich im Sommer natürlich komplett drehen. Vielleicht überrascht er mich und beweist mir das Gegenteil. Vielleicht bin ich auch ein bisschen beeinflusst dadurch, dass ich einfach seine Interviews und Pressekonferenzen nicht unbedingt sehr sympathisch finde. Aber grundsätzlich finde ich, dass Frankfurt aktuell sehr nichtssagenden Fußball spielt und dass es für die Qualität, die zumindest offensiv in dem Kader steckt, schon einfach nicht gut.
Ja, und man muss halt einfach sagen, es steht halt ja schon immer noch die Europa, also beziehungsweise Conference League-Teilnahme, sie steht auf dem Spiel. Also man ist jetzt auf den 8. Platz abgerutscht. Man ist punktgleich mit dem FC Augsburg, der sich da in den letzten Wochen rangepirscht hat und Frankfurt jetzt in den Nacken hat mit, ja, man hat, ist nur ein Punkt hinter Freiburg. Aber man muss ja trotzdem sagen, da ist halt noch ordentlich Risiko da und weil Frankfurt einfach jegliche Souveränität irgendwie auch fehlt nach Führung. Ne? Also eigentlich könntest du ja sagen, ey, was gibt's Besseres, als auswärts in Dortmund nach 2 Minuten 1-0 zu führen und da vielleicht auch diese gesamte Energie, die dieses Stadion ja durchaus auch mal entwickeln kann, zu killen und dann hörst du halt irgendwie mal, also das war ja auch in den vergangenen Wochen, ne? 2-2 gegen Köln beispielsweise, ja auch immer schon wieder der Fall und ja, also ich kann es ehrlich gesagt auch nicht richtig verstehen und ich finde auch irgendwie, dass man schon einfach das Gefühl hat, dass zum Teil Stärken, die bestimmte Spieler hatten, dass die denen irgendwie komplett entzogen werden aufgrund der Position, in der sie spielen, aber vielleicht auch einfach aufgrund der Taktik, die gespielt wird und das ist halt, ja, dann bringen dir halt individuell gute Spieler halt nichts. Das ist jetzt keine News, aber sonst wurde tatsächlich auch einfach schon viel zu Frankfurt in den letzten Wochen gesagt. Ich würde dann tatsächlich nochmal schauen, dass wir einen Blick auf den BVB blicken, denn auch da habe ich Fragezeichen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Also vielleicht, Jakob, du hast es am Anfang gesagt, ob es wirklich neue Fragezeichen sind oder einfach die gleichen, die man seit Wochen hat. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir gerade auf der linken Seite hattest du mit Schlotterbeck und Bayer eine gute Seite per se. Bayer hat ja, glaube ich, irgendwie schon nochmal versucht, sich vor der WM irgendwie nochmal so ein bisschen in Position zu bringen. Hat er, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt, was ja mit zwei Assists in dem Spiel vielleicht auch gar nicht so schlecht geklappt hat. Aber wie würdet ihr denn auf Dortmund schauen?
Kann sonst den Anfang machen. Also es ist halt das, was wir von Dortmund kennen. Also du hattest es ja auch schon mit so einem leicht ironischen Unterton in dem im Spielbericht verlesen, dass es halt natürlich eine Flanke von Riasson war. Und es war halt auch in diesem Spiel eigentlich so das Einzige, wie Dortmund gefährlich wurde. Jetzt nicht nur über Riasson, aber letztendlich die anderen Tore sind ja auch, dass Bayer über außen irgendwie durchbricht und dann den Ball in die Mitte legt. Und es ist halt dieses Flügelspiel, das kann Dortmund. Und das haben sie auch in dem Spiel wieder gezeigt. Ich hatte mich erst zu Spielbeginn so ein bisschen gewundert darüber mit Bayer, weil ich da noch fand, dass er zu häufig halt aufgrund dessen, dass er Rechtsfuß ist, dann auch nach innen gezogen ist. Das hat er dann aber auch im Laufe des Spiels mehr gemacht, dass er dann zur Linie mitgegangen ist. Schlotterbeck hat da auch viel mit unterstützt, also auch ordentlich mit angeschoben, was ich immer gerade aus einer Dreierkette dann auch schon gute Elemente finde, wenn da einzelne Innenverteidiger sich auch sehr aktiv mit nach vorne einschalten. Aber ansonsten, ja, es ist halt spielerisch, kommt aus dem zentralen Mittelfeld schon seit Jahren ja praktisch nichts bei Dortmund. Also das ist jetzt auch definitiv kein neues Problem. Das wurde auch mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit, fand ich, noch mal schlimmer. Das war dann ja, also sowohl defensiv als auch offensiv war dann das zentrale Mittelfeld so die letzte Viertelstunde, wo Frankfurt dann noch mal aufgekommen ist, fand ich auch ein Riesenproblem. Da hatten sie dann auch defensiv plötzlich noch Riesenlöcher drin, was vorher, fand ich, noch besser war. Aber so ist es dann unterm Strich ja irgendwie ein Spiel, was Dortmund halt gewinnt, weil sie ein paar Sachen ganz gut können und halt dann auch immer noch ja gute Spieler haben. Aber viel mehr sagt mir das dann irgendwie jetzt auch nicht über Dortmund.
Der BVB ist halt, also das, was sie machen, machen sie gut. Und das reicht für die Bundesliga, weil sie mehr Qualität im Kader haben als die meisten Teams. Und es läuft auch gut in der Bundesliga. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Lieblingsargument derjenigen, die die Dortmund-Saison jetzt nicht zu schlecht machen wollen, ist ja, dass sie eine richtig gute Saison spielen und am Ende vielleicht bei 73 Punkten landen. Und das ist ein sehr guter Wert und so weiter. Aber man hat halt in allen Duellen in dieser Saison mit Teams, die richtig Qualität haben, entweder in der Champions League oder auch in der Bundesliga, hat man dann eben auch die Grenzen gesehen und hat gesehen, dass das fußballerisch einfach zu wenig ist. Und einerseits liegt das natürlich an der Ausrichtung von Niko Kovac, der einfach ja, sich sehr auf dieses Flügelspiel fokussiert, das, was Jakob gerade schon gesagt hat, der wenig Wert darauf legt, auch mal durch die Mitte aufzubauen oder Variabilität dort mit reinzubringen, der viel Wert darauf legt, dass eben durch dieses Flügelspiel und dieses klassische U, was dadurch im Passspiel auch entsteht, auch eine gewisse Defensivabsicherung vorhanden ist, weil du halt immer diese Abschirmung quasi hast zum eigenen Tor. Und das funktioniert defensiv in den meisten Partien auch gut bei Borussia Dortmund. Ich würde jetzt nicht sagen, Spektakel hat oberste Priorität. Das muss jetzt nicht irgendwie sein, dass Dortmund da ins offene Messer läuft. Aber ich glaube schon, dass da mehr Potenzial in der Mannschaft ist, was fußballerisch, das Fußballerische angeht, das Spielerische anbelangt. Und dass da Potenzial vorhanden ist, hat ja auch das Tor gezeigt. War das erste Tor oder das zweite? Ich weiß es gerade gar nicht, wo sie links sich richtig gut durchkombinieren mit Nico Schlotterbeck, der da links einmal andribbelt und dann mit Bellingham kombiniert.
Das war das zweite.
Ja, und dann wird da wunderbar der Ball in die Mitte gelegt auch. Also das war wirklich richtig gut. Das war sehr gut gespielt und da zeigt sich dann auch die Qualität, die Dortmund grundsätzlich hat. Aber es ist halt nicht wiederholbar. Du kannst halt nicht sagen, dieses Tor habe ich jetzt schon so oder so ähnlich 4-5 Mal in dieser Saison gesehen. Das hat ein Muster, sondern es entsteht immer aus individuellen Geistesblitzen heraus. Und das ist so ein bisschen das, was Niko Kovac ja auch bei anderen Clubs in Anführungsstrichen ausgezeichnet hat, dass er eben da jetzt nicht so die krasse Komplexität im taktischen Bereich mit drin hat. Und da bin ich echt gespannt, wie nachhaltig das ist und wie lange das in der Form dann auch noch gut geht. Wie gesagt, die Bundesliga-Saison von Dortmund war sehr gut am Ende. Da werden sie ein gutes Resultat haben. Da werden sie mit 73 Punkten, wenn sie das letzte Spiel gewinnen sollten, dann dastehen und sagen, okay, die Bayern waren übermächtig, wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt, haben 73 Punkte geholt. Das ist eins der besseren Ergebnisse der letzten Jahre. Das war gut. Aber wenn man dann eben auf die Champions League schaut und generell auf die vielen Duelle, die sie mit Teams hatten, die ungefähr gleichwertig sind, dann sollte man in Dortmund schon auch den Anspruch haben zu sagen, dass das war dann insgesamt einfach zu wenig in diesen Duellen. Und da dann eben anzusetzen in der Analyse und Gründe dafür zu finden. Einerseits natürlich im Kader, keine Frage. Aber andererseits eben auch beim Trainerteam, das glaube ich, ist schon wichtig, dass man da ehrlich mit sich selbst ist. Und das war so ein bisschen das Problem, was Dortmund in der Vergangenheit ja oft hatte, dass sie zu schnell zu selbstzufrieden waren mit dem, was sie da tun. Und ich glaube, dass da eben noch mehr drin steckt in dieser Mannschaft.
Ja, also ich glaube, Carsten Kramer hat es vor dem Spiel, glaube ich, auch irgendwie angesprochen, dass man natürlich gerade mit, ich sag mal, in Anführungszeichen Ausbeuter aus DFB-Pokal und Champions League eben nicht zufrieden ist, dass das schon ist. Auch da haben wir natürlich, da wissen wir schon, dass Ole Burg dann irgendwann jetzt auch also die Kaderplanung von ist ja weitestgehend tatsächlich abgeschlossen gewesen, zum Teil auf jeden Fall schon, beziehungsweise wurde schon in die Gänge gebracht, dass da schon klar war, mit den und den Spielern verlängern wir eben nicht. Auch da, ich glaube per se, das könnte schon auch ein gutes Zeichen sein, dass man da eben schon die gewisse Klarheit einfach drin hat vor Ende der Saison. Aber auch da, also da bin ich weiterhin, das haben wir glaube ich hier auch besprochen, als dann feststand, dass Ole Burg zu Dortmund kommt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob Burg es eben auch schafft, da so eine, also weil Justin, das ist eben irgendwann mal gesagt, ich glaube, als es um Köln ging, dass man einem eben eine Identität, eine spielerische Identität aufbaut, die vielleicht nicht zu 100% an einem einzelnen Trainer hängt. Und das ist ja genau das, was Burg bei der SVE in Elversberg geschafft hat. Und da bin ich dann sehr gespannt, inwieweit das übertragbar sein wird bei Dortmund. Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, das hatte alles einen sehr versöhnlichen Charakter in Dortmund. Ne? Eben auch mit dem Abschied von Özcan, von Süle. Süle, der ja nicht bei Dortmund aufhört, sondern eben auch seine Karriere beendet. Dann war es, glaube ich, auch Patrick Ittrich, letztes Bundesligaspiel. Also ich hatte das Gefühl, das war manchmal mehr die Story, als dass es für die SGE tatsächlich noch um einiges geht. Und natürlich auch darum ging, dass Dortmund natürlich schon gerne die drei Punkte haben wollte, dass man irgendwie nicht je nach Ausgang des Leipzig-Spiels und so vielleicht noch das am letzten Spieltag den zweiten Platz an Raba verliert, weil, also außer ich bin jetzt richtig schlecht im Mathe-Rechnen, aber per se wäre das ja durchaus auch noch möglich gewesen. Ja, aber ich glaube, sonst ist zu Dortmund viel gesagt. Wie gesagt, ich glaube, sie hatten schon bessere Saisons, klar, aber trotzdem muss man ja sagen, dass die, also rein tabellarisch und Co., das ja schon noch oben zeigt. Aber also so, was ich jetzt zuletzt eben auch von Dortmund-Verantwortlichen gehört habe, ist schon so der Fall, dass man 100% zufrieden natürlich nicht war mit dieser Saison. Und das wird ja dann eben auch ein großes Thema. Steht jetzt eben noch das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an. Die SGE, die empfängt Stuttgart. Und ja, da sage ich eben nochmal, das ist jetzt kein Selbstläufer, dass die dieses Spiel gewinnen, denn auch für Stuttgart geht es eben noch um was. Man ist auf Platz 8, 43 Punkte. Wie gesagt, das habe ich eben schon mal gesagt, man hat halt noch gegenüber Freiburg den Vorteil, dass man das leicht bessere Torverhältnis hat, obwohl ich das wirklich absurd finde, dass nur die ersten 6 Plätze in der Bundesliga ein positives Torverhältnis haben. Ich finde das sehr absurd. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde immer, wenn du da drauf guckst, denkst du dir, ach so. Ich meine, erklärt dann natürlich auch, warum zwischen Platz 6 und Platz 7 14 Punkte liegen, ehrlich gesagt. Aber das finde ich weiterhin, finde ich eine Nummer. Ich sag's, wie es ist. Naja.
Vor allem wenn man sich anguckt, ja, dass in der zweiten Liga ja Dresden ausgeglichenes Torverhältnis hat. Und ja, selbst Eva, ich bringe jetzt die Bielefeld-Referenz. Bielefeld theoretisch sogar sein Torverhältnis noch ausgleichen könnte.
Ja, ja, es ist über die zweite Liga, das ist, naja. Ich habe vielleicht da gleich schon mal so ein bisschen für die drei Abstiegskandidaten aus der Bundesliga habe ich vielleicht ein bisschen positive News, wenn es um eine mögliche Relegation geht. Aber ich würde sagen, damit schließen wir dieses Spiel. Und bevor wir auf unsere letzten drei Spiele kommen, wo es zwar auch noch was um was ging, aber irgendwo musste ich auch teilen, ehrlich gesagt. Daher da der Break. Aber erstmal natürlich die Information, ihr wisst es alle, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich ausschließlich durch eure Spenden. Wenn ihr uns vielleicht schon unterstützt und vielleicht denkt, bei dem Output, den Max hier mal wieder in dieser Saison rausgehauen hat, über alle Feeds hinweg, das ist mir vielleicht nochmal 2-3 Euro mehr wert. Guckt doch gerne einmal bei Mitmachen. Nee. rasenfunk.de/supporters, so rum, glaube ich. Oh Gott, ey. Einmal vorbei und da findet ihr auch eine Auflistung, wo geht das Geld hin, etc. pp., damit ihr auch wirklich wisst, wie viel kriegen denn beispielsweise Justin und Jakob von diesem prozentualen Anteil, wie viel bekomme ich als Gastmoderatorin hier. Da könnt ihr gerne dann einmal vorbeischauen. Stellvertretend geht der Dank an Dustor, Kilian, Erik Pietschmann, der Glub steigt nicht ab, ja, das tut er tatsächlich nicht. Jonathan und Thomas F., vielen Dank, dass ihr schon SupporterInnen seid und ermöglicht, dass wir diese Sendung machen können. Dann ist einiges erschienen in der letzten Woche, in den letzten Tagen. Zum einen ein Fokus zum SC Freiburg nach, über die reden wir gleich noch, nach dem gewonnenen Halbfinale in der Europa League, die jetzt eben in Istanbul spielen werden. Dann ist gestern, haben Marc und ich eine Ligatour zur zweiten Liga aufgenommen, in der wir euch so ein bisschen erzählen, was wird denn eigentlich am letzten Spieltag wichtig, um wen geht's denn eigentlich überhaupt was. Kleiner Spoiler, ich glaube, es gibt genau eine Partie, in der es um nichts mehr geht am letzten Spieltag. Auch schön. Und da vielleicht einfach schon mal der Hinweis, es will auch niemand aufsteigen aus Schalke. Also wir haben da eben, wir haben drei Mannschaften, die haben 26 Punkte in der Bundesliga. Wir haben drei Vereine, die haben 59 Punkte in der zweiten Liga. Auch da wird am Ende das Torverhältnis entscheiden. Es wird richtig, richtig witzig. Also wenn ihr Samstag überstanden habt, nehmt euch Sonntag einen Kuchen und einen Baldrian-Tee und gönnt euch das. Wenn ihr dann vielleicht emotional nicht mehr so involviert seid. Und dann ist noch ein Tribünengespräch zur Evangelikale im Fußball erschienen. Und natürlich eben auch die Ligatour Europa, in der Jakob auch Teil war. Also da auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Und sonst erscheint natürlich heute Abend oder in der Nacht auf Dienstag noch die Sendung zum Bundesligaspieltag der Frauen. So. Was es feedbackmäßig zusammen gibt, das wird euch Max dann einfach nächste Woche sagen, weil es kommt irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn ich das übernehme für Max. Aber sonst freue ich mich natürlich auch immer über euer Feedback, was ihr am liebsten natürlich im Rasenfunkforum hinterlasst. Da natürlich auch schon mal danke für all euren Input. Aber wir wollen jetzt noch auf unsere letzten drei Partien schauen dieses Spieltags. Und da blicken wir als erstes in den hohen Norden. Da gewinnt der HSV nach dem bereits feststehenden Klassenerhalt sein Heimspiel gegen die Freiburger mit 3:2. Jetta bringt die Hamburger in der 14. Minute in Führung. Nur 2 Minuten später kann Matanovic nach Flanke von Kübler ausgleichen. Ein Doppelschlag nach circa einer Stunde bringt die Rothosen den 3 Punkten dann näher bzw. ganz nah. Erst trifft Vuskovic nach einem Freistoß zum 2:1. Dann kann der eingewechselte Bade, also wirklich gerade erst eingewechselte Bade, nach einem über rechts gespielten Angriff zum 3:1 einschieben. Matanovic bringt die Freiburger zwar nochmal um ein Tor ran in der 87. Minute. Das kommt dann aber am Ende zu spät. Und man muss ja auch sagen, wie gesagt, nach dem Finaleinzug am Donnerstag kann Freiburg das vielleicht auch trotz der Tabellensituation ein wenig verkraften. Justin, lass uns doch als erstes auf den HSV schauen. Da hatten wir Stange und Vuskovic, die eben für Torunariga und Glatzel wieder dabei waren. Wie haben dir denn per se die Hamburger gefallen?
Sehr gut. Also haben richtig gutes Spiel gemacht von vorn bis hinten, finde ich. Einordnend, dass Freiburg vielleicht mit dem einen oder anderen Promillewert da vielleicht auch angetreten ist. Insgesamt war es ein sehr gutes Spiel vom HSV. Also sie haben defensiv sehr kompakt verteidigt, ohne aber zu passiv zu sein. Also immer wieder auch gut rausgeschoben, immer wieder aggressiv auch rausgeschoben und Freiburg zu Fehlern gezwungen. Und sie haben es offensiv meist einigermaßen konsequent auch ausgespielt. Also sind da gut zu Abschlüssen gekommen, statt dann eben die Angriffe irgendwie zu vertändeln und dann wieder in so einen Gegenstoß zu laufen oder so. Meistens haben sie es gut zu Ende gespielt und zu den richtigen Zeitpunkten dann eben auch die Tore gemacht. Insofern insgesamt eine sehr gute Leistung, die auch nochmal unterstreicht, dass Hamburg zu Recht in der Bundesliga auch bleibt und sich diesen Klassenerhalt auch verdient hat.
Ja, ich fand gerade auch jemand, der sehr, sehr auffällig war, war Grünbeck beim HSV, der da diese linke Seite sehr, sehr gut bespielt hat. Glaube ich, auch zu das 1-0 eben vorbereitet und Jatta sein erstes Bundesliga-Tor tatsächlich beschert. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Muss natürlich sagen, es wird, auch um das einfach schon mal vorzugreifen, mit Vieira und Vuskovic hast du ja zwei Spieler, die wir, also ich sag mal, also vor allem Vuskovic auf jeden Fall schon mal sehr wahrscheinlich nicht wiedersehen werden beim HSV in der nächsten Saison. Aber das ist natürlich schon wirklich, also ein Freund von mir meinte, glaube ich, es wären wirklich absolute Cheatcodes für den HSV und das würde ich so per se schon unterstreichen. Da wird natürlich schon spannend zu sehen sein, wie das dann in der nächsten Saison wird. Aber ich fand auch, also man konnte, wie ich fand, auch einfach dem HSV so eine Gelöstheit auch einfach anmerken, ne? Dass einfach klar war, also vorher, vorm Spiel, kam die Mannschaft eben nochmal zur Nordtribüne, wurde vom Vorsänger von der Tribüne eben nochmal unterstützt, da gab es nochmal ein, zwei Worte und du hattest schon irgendwie das Gefühl, dass das Stadion, das ist dann nochmal zusammen mitgezogen, auch in dem so ein Spiel. Es gab leider relativ viele medizinische Notfälle, ich glaube insgesamt 3 in dieser Partie, also das heißt, es war immer wieder relativ still. Ich weiß tatsächlich nicht, wie alle, also ich habe jetzt bisher nichts gelesen, bisher alle ausgegangen sind, deshalb würde ich dahingehend erstmal schweigen, ist aber meistens so aus, als wären sie glimpflich, also laut der Reaktion des Publikums glimpflich ausgegangen. Aber ja, also ich würde sonst auch unterstreichen. Jakob, da vielleicht einfach einmal die Frage, wie schaust du denn auf den Konkurrenten aus Hamburg?
Ja, es war wieder so ein Spiel, was, wie Justin es ja im Grunde, also dass sie einerseits halt verdient den Klassenerhalt geschafft haben, aber das Spiel hat irgendwie auch gezeigt, viele Gründe dafür, warum sie den Klassenerhalt geschafft haben, sind natürlich zum einen Vuskovic und Fabio Vieira, über die darf man nicht hinwegschauen. Das war halt, wenn man sich nochmal die ersten Spieltage ins Gedächtnis ruft, wo sie ja zum Beispiel auch gegen St. Pauli sehr chancenlos und völlig verdient verloren haben am zweiten Spieltag. Da waren die beiden halt auch noch nicht dabei und das ist seitdem dann schon eine andere Mannschaft. Aber es gebührt auch einfach wahnsinnig viel Lob, finde ich, immer wieder Merlin Polzin, auch in diesem Spiel ja wieder. Oder nicht neue Entscheidungen, aber zumindest haben sich ja auch wieder Entscheidungen, die er getroffen hat, gezeigt, dass sie einfach gut funktionieren. Also Grönbeck ist ja auch schon ein eher offensiver Spieler, den dann auf der linken Schiene oder als linken Wingback einzusetzen, funktioniert gut jetzt, wo ja mit Muheim eigentlich ein riesiges Loch auch gerissen wird, wenn der nicht dabei ist. Also ist eigentlich einer der wichtigsten Spieler beim HSV. Ich fand auch, dass Otto Stange es ganz okay gemacht hat als junger Spieler, ja auch aus der eigenen Jugend, der jetzt auch nicht so die leichteste Saison hinter sich hat mit der wenig erfolgreichen Leihe zu Elversberg, dann der Rückkehr und dann jetzt mal ein Startelf-Einsatz und der hat es gut gemacht, oft auch die andere Wingback-Position gut besetzt mit Jatta und das zieht sich halt irgendwie so durch die ganze Mannschaft, also Capaldo als Innenverteidiger, der ja eigentlich auch als zentraler Mittelfeldspieler gekommen ist und er hat vieles probiert und es ist aber, es hat halt auch vieles davon funktioniert und ich finde auch schon beeindruckend, dass der HSV halt auch für ein Team, was ja gegen den Klassenerhalt gespielt hat, schon auch eine Mannschaft ist, der man sowohl beim Fußballspielen gut zugucken kann, die aber auch in nicht allen Spielen, aber in vielen Spielen dann auch gut verteidigen kann. Also irgendwie ist es schon eine sehr komplette Mannschaft und ist schon beeindruckend, was der HSV jetzt zeigt an dieser Saison. Und der Klassenerhalt ist völlig zu Recht so.
Ich glaube, was man über Hamburg sagen kann, was vielleicht das größte Kompliment für die aktuelle Phase in deren Geschichte ist, ist, dass sie gar nicht so ein großes Thema sind. Also abseits vom HSV jetzt. Wenn man auf die Gesamtbetrachtung der Bundesliga schaut, wird selten über den HSV gesprochen. Und ich glaube, das ist das, was wirklich ein Ding ist, was sie geschafft haben. Einfach deshalb, weil ja in der Vergangenheit immer über den HSV gesprochen wurde, aber halt häufig negativ, häufig Unruhe, häufig irgendwelche Skandale, was weiß ich, irgendwie schlechter Fußball, dann Abstieg, Aufstieg nicht geschafft und so weiter. Also Unruhe, ständig Personalwechsel. Du hast jetzt sicherlich auch die ein oder andere Fluktuation mit drin im Club, aber du hast auch mit Stefan Kunz natürlich eine Geschichte gehabt, die viel Unruhe zu Recht auch erzeugt hat. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, hat sich der Club in den letzten Monaten enorm stabilisiert. Und ist, ich fand auch den Umgang mit der Kunz-Sache fand ich auch gut gelöst vom HSV. Das ist auch was nicht immer der Fall war in der Vergangenheit. Sie machen viele Dinge aktuell, glaube ich, richtig und gut. Und klar, man sollte jetzt nicht zu früh jubeln, wenn jetzt erstmal die Schlüsselspieler vielleicht auch weg sind. Die muss man dann auch ersetzen und da muss man dann auch schauen, dass der Kader in der Lage ist, in der kommenden Saison direkt daran anzuknüpfen. Aber ich glaube, es wird unfassbar wichtig für den HSV sein, jetzt mal mehrere Jahre Bundesliga aneinander zu reihen, unabhängig davon, ob du jetzt 14., 13. oder auch mal 8. wirst oder den Klassenerhalt eben auch kurz vor Schluss schaffst. Es wird unfassbar wichtig sein, dass der HSV in dieser Liga jetzt auch bleibt, um eben finanziell wieder so ein bisschen mehr reinzubekommen auch und sich einfach auch zu stabilisieren und aus dieser oder von dieser Basis ausgehend dann sukzessive eben vielleicht wieder in eine Richtung zu kommen, von der man dann eben auch träumt, glaube ich, in Hamburg, zumindest in dem Teil, der dem HSV gut gesonnen ist. Aber grundsätzlich ist das jetzt, glaube ich, ein guter erster Schritt, nicht mehr, nicht weniger, aber ein guter erster Schritt und das hat sich gegen Freiburg eben auch wieder gezeigt. Das färbt auch auf die Mannschaft so ein bisschen ab, dass da eine gewisse sportliche Stabilität einfach drin ist.
Ja, ich würde, wenn man vielleicht so ein bisschen Salz in die Wunde streuen möchte oder Salzhaar in der Suppe finden möchte oder was auch immer, ist vielleicht fast so ein bisschen wie ja, Freiburg halt aus sehr wenig Chancen dann eben diese zwei Tore erzielen kann und halt dann auf dem Papier das Ergebnis vielleicht ein bisschen enger aussieht, als es hätte sein müssen. Also laut Sofascore zum Beispiel hat Freiburg eben einen Expected Goals-Wert von 0,41 zu einem ja fast Zweierwert vom HSV. Also da kann man vielleicht schon, das ist vielleicht dann doch so ein bisschen das, wo man sagen kann, ja, der HSV hat dann doch vielleicht in der Saison immer wieder mal Gegentore kassiert aus Situationen, wo du es halt nicht zwingend musst. Also man muss sagen, klar, Matanovic steht da zweimal genau da, wo ein Stürmer ehrlich gesagt stehen muss. Und da muss man auch sagen natürlich, und da würde ich fast vielleicht schon den Schwenker rüber machen zu Freiburg, es ist schon dann auch irgendwie mal wieder auch ein Kompliment. Also klar, sie verlieren dieses Spiel, aber wir haben eben schon einordnend gesagt, die haben Donnerstagabend eben diesen Finaleinzug geschafft. Ich war trotzdem positiv überrascht dafür, dass es nur zwei Umstellungen gab. Also diesmal hat Schuster eben nicht gesagt, wir werfen irgendwie gefühlt alles um. Ogbus und Höhler kamen für Lienert und Höfler neu in die Partie rein. Das war dann, finde ich, schon auch immer noch eine okay, Leistung von Freiburg mit dem Rahmen und ist ja trotzdem natürlich schon auch sehr gut, dass sie da fast sogar noch an, beziehungsweise also am Ende war der HSV dem 4-2 fast näher. Da war Remberg aber im Abseits, aber das ist ja trotzdem auch so eine Qualität, die Freiburg auch wieder auszeichnet, ne? Und die sie jetzt ja auch in, ne, wer da mehr zuhören will, das habe ich eben noch vergessen, ist natürlich auch ein Fokus zu Freiburg erschienen mit Patrick Röttele. Aber Justin, ich würde auch sagen, auch Freiburg muss sich jetzt für diese Leistung am Ende des Tages jetzt nicht schämen, die sie da auf den Platz gebracht haben.
Nee, auf keinen Fall. Also das, was ich vorhin über Bayern gesagt habe, nach so einem Halbfinale, ist einfach ein gewisser Spannungsabfall komplett normal. Da kannst du machen, was du willst. Das ist unvermeidlich, dass du dann in der Bundesliga eben vielleicht 1, 2, 3% weniger erstmal drauf hast auf dem Rasen und dann das nochmal umzudrehen und die Motivation aufzubringen und die mentale Leistung auch aufzubringen, das nochmal dann wirklich komplett umzudrehen, das ist brutal schwer und deshalb überhaupt gar kein Vorwurf an Freiburg. Ich finde, man hat in vielen Situationen dann schon gesehen, dass 1, 2 Meter gefehlt haben im Pressing, dass man Hamburg ein bisschen zu sehr hat gewähren lassen. Viele lange Bälle von Hamburg, die der HSV relativ unbedrängt da zwischen den Linien auch kontrollieren konnte, wo sie gar keinen Gegenspieler dann hatten. Also das waren so Dinge, das würde ich schon dem zuschreiben, dass Freiburg unter der Woche halt dieses Spiel hatte und vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk da dann noch geflossen ist. Und das jetzt in der Vorbereitung auf den HSV nicht ganz so intensiv angegangen würde, wie man das vielleicht machen würde, wenn es eine andere Situation wäre. Aber grundsätzlich war es trotzdem keine schlechte Leistung des Sportclubs. Also auswärts in Hamburg gegen ein stabiles Team, dann zumindest die Partie nochmal zu öffnen und nochmal die Chance zu haben, da ranzukommen. Das war schon okay. Ich würde es jetzt nicht überschwänglich loben, aber ich würde es jetzt auch nicht zerreißen und sagen, da hatte Freiburg irgendwie, keine Ahnung, krass Wettbewerbsverzerrung vertrieben oder was betrieben oder sonst was. War einfach, glaube ich, geschuldet der Tatsache, dass der Spielplan sehr, sehr eng ist.
Und hinten und raus,
sie ja vielleicht auch aufgrund der Zerstückelung des Spieltages schon so ein bisschen im Hinterkopf hatten, okay, selbst wenn wir verlieren, wir haben es halt am letzten Spieltag immer noch in der eigenen Hand. Also ich kann mir gut vorstellen, hätte jetzt Frankfurt gewonnen zum Beispiel gegen Dortmund, dass Freiburg dann vielleicht auch noch mal ein paar Prozentpunkte mehr auf den Platz gekriegt hätte.
Ja, man muss dazu auch, gehört auch zur Geschichte, also so ein Wechselfenster musste auch noch, also in der 68. Minute kommt Lienert für Ogbus und Cheyan für Kübler. Kübler übrigens auch wieder mit dieser Flanke oder dieser Ball auf Matanovic zum 1-1, also hat da angeknüpft, wo er in der Partie am Donnerstagabend aufgehört hat gegen Braga. Aber kurz danach muss eben Ginter verletzt raus. Ich glaube, ist nichts Schlimmeres, also ist jetzt nichts, was, weil das wäre natürlich schon bitter, wenn man den jetzt eben für die letzten beiden Spiele auf irgendeinem Grund noch verlieren sollte. Ist natürlich auch da, also fast so ein bisschen bitter, ehrlich gesagt, weil man spielt eben nächste Woche Samstag gegen Raba Leipzig dann zu Hause und dann ist halt dieses, aus welchem Grund auch immer, ist ja das Europa League-Finale unterhalb der Woche. Am 20. Mai, und dafür ist das Conference League Finale, glaube ich, an einem Samstag. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, aber darüber kann sich die UEFA prügeln. Aber das halt zumindest einmal noch erwähnt. Also, das wäre natürlich schon jetzt auch bitter gewesen und trotzdem ist natürlich, kann man natürlich schon dann irgendwie sagen, klar, auf dem Papier wäre der HSV jetzt der in Anführungszeichen einfache Gegner den man schlagen hätte können, um sich diesen Platz für die Conference League nächste Saison zu sichern. Ne? Gleichzeitig ist ja eben auch, und als Raba, aber trotzdem haben wir eben ja auch darüber gesprochen, dass auch durchaus Raba Leipzig Probleme hat. Und ich glaube, die so ein bisschen küchenpsychologiemäßig hat Freiburg natürlich jetzt trotzdem auch einen leichten Vorteil, weil wir haben ja eben schon gesagt, also Platz 3 ist Leipzig einfach nicht mehr zu nehmen, das ist rechnerisch einfach nicht mehr möglich. Und dann schauen wir mal, was wir da am letzten kriegen. Aber eben auch da nochmal der Hinweis, dass sie da wegen des Torverhältnisses natürlich so einen ganz kleinen Nachteil haben. Aber trotzdem muss man ja, also hat Max, glaube ich, immer wieder angesprochen, dass man natürlich bei Freiburg so ein bisschen Angst hatte, dass sie trotz dieser guten Saison am Ende mit nichts dastehen. Finale spielen sie trotzdem. Und wenn sie das sogar gewinnen sollten, dann ist das ja sowieso so, dass sie ja, glaube ich, einen Platz sicher haben in der kommenden Europapokalsaison. Ich weigere mich immer, diese Namen alle einzeln aufzustellen. Aber ich finde es sehr witzig, irgendwie so ein bisschen, das war immer gegen West Ham, ne? Diese Partien sonst in den letzten Jahren. Es ist ja gegen Aston Villa dann am 20. Mai. Also da blicken wir dann auch aus. Und wie gesagt, da nochmal der Hinweis, da doch einfach nochmal in den Fokus reinzuhören.
Und der Sieger qualifiziert sich auch direkt für die Champions League sogar dann. Also
Ach so, stimmt, der ist ja Europa League. Ja, klar, ja. Ergibt ja Sinn. Ja. Also, ne, je nachdem könnte man sogar mehr erreichen durch einen, also sowieso ständer der Finalsieg. Und da kann ich trotzdem, ich glaube, so ein bisschen die Bilder von diesem Spiel danach, ich glaube, das konnte man vollumfänglich den Freiburgern und allen Verantwortlichen konnte man gönnen. Ich konnte es auf jeden Fall. Von daher nochmal liebe Grüße an alle Freiburger. Wir haben noch zwei Spiele und eins dieser Spiele, das war am Samstag zwischen dem FCA und Borussia Mönchengladbach. Wir hatten sehr viele 3-1-Siege irgendwie gefühlt an diesem Spieltag. Das gewinnt nämlich der FCA mit 3-1. In der 24. Minute bringt natürlich Gregoritsch die Augsburger in Führung. Da bedient Rieder erst Fellauer auf links, dessen Schuss wird von Nikolas noch pariert. Gregoritsch kann in bester Stürmermanier abstauben. Es gibt sogar 4 Minuten später den vermeintlichen Doppelschlag, aber der ist im Abseits. In der 52. Minute, da fällt dann aber das 2-0 durch Fellauer. Kömür macht das clever vom Strafraum, wartet dann auf Fellauer, der schiebt unten rechts ein. Ja, und nachdem in der ersten Halbzeit vor allem Augsburg gespielt hat, kommt Gladbach gar nicht mehr so schlecht aus der Kabine raus. Allerdings gibt es dann erst das vermeintliche 3-0 in der 69. Minute, auch das ist wieder abseits. Dann kann Gregoritsch in der 72. Minute aber wirklich zum 3-0 einschieben. Dieses Mal ist es kein Abseits. Augsburg kommt mal wieder über Kömür, der Ball rutscht durch. Nikolas legt unfreiwillig direkt auf Gregoritsch ab. Da kommt Sander zu spät. Und am Ende kann Gio Reyna noch den Ehrentreffer quasi für die Gladbacher erzielen in der 2. Minute der Nachspielzeit. Das ist eigentlich ein ganz schön gespielter Angriff. Der landet am Ende per Flanke bei Reitz. Der legt dann rüber auf Reyna und der kann einschieben. Jakob, man muss einfach sagen, Augsburg ist das drittbeste Team, wenn wir auf die Formtabelle gucken. 11 Punkte aus den letzten 5 Spielen, keine Niederlage. Das ist schon, also ich finde, man konnte auch in diesem Spiel wieder eine gewisse, ja, ein Selbstvertrauen in das eigene Spiel sehen. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, total. Es ist halt, vielleicht kann man so ein bisschen die Analogie zu Heidenheim machen, dass sie auf einem höheren Niveau, aber halt auch irgendwie momentan sehr davon überzeugt sind, was sie können. Also es ist jetzt auch nicht die hohe Fußballkunst, die sie auf den Platz legen, zumindest nicht die ganze Zeit. Aber es ist schon ein Spielansatz, der einfach gut funktioniert. Also sie sind halt, sie spielen auch ja viel mit langen Bällen trotzdem noch, haben dafür jetzt natürlich mit Gregoritsch auch wirklich einen Stürmer, der da super gut reinpasst. Also es ist schon fantastisch, wie der jetzt nach Rückkehr da auch funktioniert, hat ja jetzt nicht nur die 2 Tore gemacht, sondern er gefällt mir halt auch als Wandstürmer schon immer ganz gut. Und es ist dann schon verhältnismäßig simpler Fußball, ohne dass ich das jetzt prinzipiell so richtig negativ meine. Sie positionieren sich auch super gut für zweite Bälle, wenn es dann darum geht, die einzusammeln. Sie auf den Außen finde ich, dass sie immer gute Dynamiken drin haben mit Hinterlauf oder so Innenlaufbewegungen, die sie dann dabei haben. Es sind einzelne Spieler, aber halt auch, die dann wirklich den Unterschied machen. Also zum Beispiel Fabian Rieder auf der 6. Ich meine, dass Max da auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen hatte, dass der wirklich das ist eine super gute Idee gewesen von Manuel Baum, den da auf die 6 zu ziehen. Der gibt Augsburg ein spielerisches Element im zentralen Mittelfeld, was sie vorher gar nicht hatten. Es ist halt dann auch ein Spieler, den kannst du auch im Druck anspielen, weil der halt super gut darin ist, sich dann auch aufzudrehen oder den Ball zumindest zu behaupten. Ich fand, Mert Kömür hat ein super Spiel gemacht, der ja anstelle von Claude Maurice das erste Mal seit längerem wieder drin war, während Claude Maurice ja eigentlich jetzt, nachdem er ja eine schwächere Hinrunde hatte, eigentlich in der Rückrunde auch ein sehr wichtiger Spieler war. Aber auch Kömür hat mir da gut gefallen und man kann das dann so durchziehen. Und defensiv ist es halt auch nicht nur Mauerfußball, sondern mir ist in dem Spiel auch extrem aufgefallen, wie aktiv zum Beispiel gerade Matsima immer rausverteidigt. Also der verfolgt seine Gegenspieler teilweise auch so ein bisschen wie Upamecano mit an den gegnerischen 16er und taucht dann auch im Ballbesitz, und aber auch im Ballbesitz geht der teilweise mit ins Mittelfeld, geht mit nach vorne. Es ist jetzt auch nicht so ein kompletter Risikovermeidungsfußball, sondern ich finde schon auch, dass man, wenn Augsburg so spielt wie gegen Gladbach, ist das schon auch ein Fußball, den man sich gut angucken kann.
Ja, und da gehört jetzt zur Story auch dazu, nach 14 Minuten kommt Fellauer dann eben schon für Giannoulis und also man muss fast sogar sagen, war da ein guter Ausgang, ne? Weil er eben an den Toren beteiligt ist, selber das 2-0 macht, aber auch das spricht ja so ein bisschen über für die Entwicklung, die Augsburg hingelegt hat, und ich fand das auch, also ich habe eigentlich alle Spiele im Real Life tatsächlich geguckt und dachte, hatte vorher da aber eben schon so ein bisschen was aus der Konferenz gesehen und dachte so, ja, also kann man sich tatsächlich ganz gut angucken. Man muss eben sagen, ja, das ist, also, dass sie sich Gladbach auch einfach zurechtgelegt haben, ne? Also, das so ein bisschen angedeutet hast. Und sie haben einfach Jan ein Selbstverständnis inzwischen entwickelt, das schon sehr bemerkenswert ist. Gleichzeitig haben wir eben auch noch die Gladbacher dabei, wo man halt sagen kann, also das Kind war halt leider zur Halbzeit schon in den Brunnen gefallen. Also du läufst halt eigentlich die ganze Zeit diesem Rückstand hinterher, hast eigentlich gar keinen so schlechten Beginn mit Stöger, der glaube ich in der 9. und 21. Minute ganz gute Chancen hat und sogar die beste Torchance bis dato zum Spiel. Also so richtig Fahrt aufnehmen tut das Spiel ehrlich gesagt erst ab der 20. Minute, auch wenn es in der 2. Minute direkt diese Szene mit Kade gibt, wo man glaube ich sowohl auf Elfmeter als auch nicht auf Elfmeter entscheiden kann. Bin aber fein damit, dass die On-Field Perspektive da passt. Widersprecht mir das sonst gerne, aber das war so meine Bewertung der Situation. Aber ich fand schon, dass du zum Beispiel mit Rainer und Hack, der mal wieder gespielt hat, die dann in der 2. Halbzeit reinkamen, wurde schon auch ein bisschen besser. Aber auch da, also muss man halt leider sagen, dass Gladbach da ja auch immer wieder diese Hänger drin hat, die ja auch so ein bisschen dafür sorgen, dass man sich nicht so ganz sicher ist, ob man mit diesem Trainer auch in die nächste Saison geht. Wie würdest du denn auf die Gladbacher schauen?
Ja, im Grunde, also kann man es schon krass in so unterschiedliche Spielabschnitte einteilen. Also ich fand auch so bis zu der Einwechslung von Rainer und Hack war das wirklich wenig, obwohl man halt diese offensiven Lichtblicke zumindest mit dabei hatte, wie du auch gesagt hast. Man muss ja jetzt schon auch noch dazu sagen, also mit Tabakovic hat ja auch so der Fokus im Spiel nach vorne dann auch gefehlt. Das hat man schon auch gemerkt. Also Machino wirklich mit einer gruseligen Leistung, der hat gefühlt irgendwie gar keinen Zweikampf gewonnen. Und hätte ich den nicht auf den Aufstellungsbogen gesehen, hätte man auch gedacht, dass Gladbach komplett ohne Stürmer spielt. Und das hat dann halt auch nicht gut funktioniert. Ich glaube, der Plan war ja eigentlich, dass Moya so ein bisschen um ihn rum wuselt. Aber dadurch, dass Machino halt so gar nicht präsent war, war das dann ziemlich wenig. Aber halt, wie gesagt, mit dieser Dreifachwechsel, der dann ja auch sehr offensiv war, ab dem Zeitpunkt hat Gladbach dann auch tatsächlich mehr auf eine Viererkette umgestellt, fand ich. Zuvor war das ja immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich bin mir bei Gladbach auch nicht sicher, ob Polanski sich so wirklich einen Gefallen damit tut, dass es immer so viel Fluidität und Flexibilität im Spiel gegen den Ball, im Spiel mit dem Ball gibt. Also die Spieler tauchen halt auch wirklich teilweise auf Positionen auf, weiß ich nicht. Also Sander auch mit einem ganz, ganz schwachen Spiel, der hat Innenverteidiger gespielt, war dann teilweise aber auch sehr klarer Rechtsverteidiger im Spielaufbau. Honorar ist ja wirklich nicht gut drauf momentan. Skelly auf links gefällt mir nicht gut, der gefällt mir generell als Schienenspieler nicht so wirklich gut, sondern ist mir dann offensiv halt auch zu limitiert häufig. Und es zieht sich aber so durch die ganze Mannschaft, dass bei Gladbach, finde ich, so ein bisschen die Frage ist, ist das jetzt Freiheit, die sie auf dem Platz haben, oder ist das Planlosigkeit? Also auch im zentralen Mittelfeld die Rollenaufteilung Stöger, Reitz, Engelhardt, gefühlt wollen alle drei gerne den Ball haben und dann rotieren sie immer so ein bisschen durch, wer die tiefste Anspielstation ist. Reitz treibt sich ja auch immer ganz viel auf rechts rum. Aber es sind dann halt auch immer viel, ist auf einem Haufen oder es wirkt alles auch so, ja, wahnsinnig wenig eingespielt und durchdacht, wie Gladbach dann spielt, finde ich.
Du hast in der ersten Halbzeit auch kaum Tiefe gehabt im Gladbacher Spiel. Also obwohl viel Bewegung da war, war keine Bewegung für wirklich Qualität in den Raumgewinnen da. So, also das war, wie du schon gesagt hast, dann das Reiz halt mal nach rechts oder sie haben sich woanders irgendwie übereinander gestapelt, aber so richtig Tiefenläufe und gegenläufige Bewegungen und gezielte Läufe, um Augsburg da so ein bisschen mehr in Bedrängnis zu bringen, habe ich von Gladbach vor allem in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Ich finde, das Tor von Gladbach war wiederum sehr gut rausgespielt. Also da war es ein gutes Laufspiel der Gladbacher. Erst wird die Abwehr eben komplett auf den rechten Flügel gezogen und Reitz macht dann halt einen fantastischen Tiefenlauf. Also das war wirklich, der hat dann genau diese Schnittstelle genutzt, die da entstanden ist, dadurch, dass sie nicht auf die rechte, ich glaube, sie haben auf die linke Seite gezogen, aber Reitz ist halt derjenige, der diese Verlagerung sozusagen genutzt hat und da direkt in die Schnittstelle reingestartet ist. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Das war ein gut rausgespieltes Tor. Aber auch da, ähnlich wie ich es vorhin beim BVB gesagt habe, nur nochmal auf einem anderen Niveau, es ist wenig reproduzierbar. Also du siehst wenig davon wiederholend und hast nicht so das Gefühl, da sind Muster dahinter. Und das war halt bei Augsburg wiederum komplett das Gegenteil. Also da wollte ich auch noch anmerken, das 1-0 war herausragend schön rausgespielt von Augsburg. Da haben sie erst den rechten Flügel überladen, sind dann raus, haben wieder in die Abwehrkette gespielt. Und dann haben sie was gemacht, was halt viele Bundesligisten nicht tun. Normalerweise spielen die Bundesligisten dann oft kleinteilig rüber auf die linke Seite. Also da bekommt Cesiger den Ball und kann auf den Linksverteidiger rüberspielen oder den linken Innenverteidiger, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall auf die linke Seite rüberspielen. Und was er aber stattdessen macht, ist, diagonal in die Spitze zu spielen. Und damit spielt der Gladbach halt komplett auseinander, weil die in dem Moment gar nicht damit rechnen, dass dieser Ball kommt. Und danach haben sie ein bisschen Glück in der Entstehung, weil es ein bisschen unsauber ist, aber grundsätzlich immer noch sehr gut rausgespieltes Tor. Und einfach, das zeigt auch nochmal das Tempo, das Augsburg da vereinzelt auch in die eigenen Kombinationen reinbringt. Das war wirklich ein sehr schöner Spielzug, wo sie Gladbach komplett überrumpelt haben. Ja, und davon hat Gladbach wiederum deutlich zu wenig im eigenen Offensivspiel.
Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Ich bin tatsächlich nach diesem Spieltag dann ein bisschen gespannt auf die Partie zwischen Augsburg und Union nächste Woche Samstag, weil wir werden über Union gleich noch sprechen. Und ja, das könnte ein lustiger Sommerkick noch werden, auch wenn es um Augsburg, ich habe es ja eben nochmal gesagt, also sie haben eben 43 Punkte. Sollten Freiburg und Stuttgart beide patzen, ja, das, also nur, dass das, bevor mir hier Augsburg-Fans den Laden einrennen, hat Augsburg tatsächlich Platz auf den siebten, also Chancen auf den siebten Tabellenplatz. Ich sage es auch nochmal, sie haben eben das schlechteste Torverhältnis von allen drei Vereinen, aber noch ist diese Sache nicht durch. Ne? Und das finde ich schon. Oder Jakob guckt verzweifelt. Ich sehe so aus, als erzähle ich auch Schwachsinn, aber.
Nee, das müsste so sein, wenn ich passen. Das jetzt richtig sehe. Also, wenn Frankfurt gegen Stuttgart verliert und Freiburg gegen Leipzig und Augsburg gewinnt gegen Union, dann sind sie vorbei.
Ja, also, ja, selbst wenn beide unentschieden spielen,
stimmt, auch,
sind sie ja vorbei. Und müsste nicht sogar, wenn Freiburg die Europa League gewinnt, Platz 8 reichen für die Conference League?
Da bin ich wieder zu wenig sattelfest, da kenne ich mich nicht so ganz aus, aber
Da brauche ich eigentlich immer so einen Einspieler von Khaled Naha, der mir das dann immer so einmal runterbetet, ab welchem Prozent. Ich muss auch immer sagen, da bin ich leider so ein bisschen raus.
Ich habe hier gerade einen Artikel von Khaled Naha offen. Bleibt Freiburg auf Platz 7, würde der in der Bundesliga erspielte Platz in der Conference League an die UEFA zurückgehen. Deutschland hätte dann keinen Teilnehmer in der Conference League.
Okay. Ah ja, also gut, ist das, was wir sonst aber über Frankfurt gesagt haben, nicht direkt, nicht alles falsch gewesen. Aber gut, also deshalb danke Khaled, Grüße gehen raus, dass er immer so Muße hat, das alles aufzuschreiben, weil ich bin ganz ehrlich, also das könnte ein eigenes Abifach sein, die UEFA-Regularien. Ich blicke da nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Aber genau, das eben als
dann
Hinweis.
Dann lieber Steuererklärung.
Weiß ich jetzt nicht. Dann lieber Tabellenrechner, zweite Liga Abstiegskampf. Nee, aber das eben nochmal zur Ausgangslage jetzt eben am letzten Spieltag. Und deshalb wird es eben nicht nur ein Sommerkick, gerade für Augsburg. Also die haben sich eben in eine Pole Position gebracht, tatsächlich am Ende noch europäisch zu spielen. Und einfach, man muss ja sagen, auf der Grundlage, wie eben, also Freiburg würde ich da jetzt ein bisschen rausnehmen, aber tatsächlich einfach nochmal, wenn wir auf die Leistung der SGE blicken, ja, also wäre es vielleicht auch gar nicht mal so unverdient. Und ich glaube immer, ich weiß, Bundesligisten haben gerne so eine Anspruchshaltung und hier, wir würden gerne den Verein lieber in Europa sehen als den. Aber man muss halt sagen, da ist die Bundesliga halt kein Selbstläufer und dafür war das da unten von Anfang auch ein bisschen zu eng. Und von daher, ja, wenn Augsburg das tatsächlich schafft, ich bin gespannt. Das hört ihr dann Max und Co. nächste Woche drüber reden. Das müssen wir dann nicht mehr begleiten. Aber das wird sicherlich, also wie gesagt, wir reden jetzt gleich noch über Mainz gegen Union. Auch das wird kein Selbstläufer für Augsburg. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, was wir da von den beiden Vereinen in dieser letzten Partie erwarten können. Wie gesagt, Augsburg hat da durchaus Gründe noch zur Hoffnung. Und dann würde ich tatsächlich sagen, schauen wir, also ich sage hier noch natürlich eben nochmal, Gladbach ist jetzt auf Platz 13 mit 35 Punkten. Sie haben ja schon gegen Dortmund den Klassenerhalt safe gemacht letzte Woche, aber genau, das ist eben jetzt das Niemandsland der Tabelle, so ein bisschen kann man glaube ich sagen. Da, wie gesagt, steht dann auch ein möglicher weiterer mal wieder Umbruch im Sommer an. Wir bleiben gespannt und für Augsburg ist es eben Platz 9. Da haben wir jetzt lange drüber geredet und wir kommen jetzt aber wirklich zu unserem letzten Spiel. Das war am Sonntagabend das 19:30 Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Union Berlin. Der Endstand ist hier 3:1 für Union. Ich würde sagen, in dieser Partie passiert etwas länger nichts, liegt auch darum, dass man zum Beispiel Verletzungspausen hat, dann hat man eine Spielunterbrechung, weil die Union-Fans Tennisbälle und andere Bälle auf das Feld werfen, um gegen die Spielansetzung zu protestieren. Kleiner Hinweis, im, glaube ich, The Zone Feed hieß es dann, ja, also aber Union hätte ja auch schon mal Champions League gespielt, das ist dann ja unter der Woche und noch größere Distanz und dagegen sollten sie dann auch demonstrieren. Nicht der richtige Take, aber okay. Aber auf jeden Fall geht dann Union in Form von Ilic. 1-0 in Führung, eine Flanke von Kämlein nach einer Ecke. Wird irgendwie nicht so richtig, also Kämlein wird nicht wirklich angegangen. Der flankt dann in den Strafraum. Zentner geht raus, der nämlich eben spielt für Batz. Und Ilic kommt aber vor ihm an den Ball und köpft dann 1:1. Es gibt eben eine sehr lange Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte. Ich glaube, 45. plus 12 ist dann die letzte Aktion in dieser ersten Hälfte. Wie gesagt, Da Costa, der noch verletzt war, der wurde dann in der 16. Minute auch für Podolski ausgewechselt. Und kurz nach Wiederbeginn, da kann Mainz dann ausgleichen in Form von Geraldo Becker. Eine Flanke von Sieb. Tietz verpasst noch, aber Becker kann dann zwischen drei Unionern einschieben. Mainz kommt generell sehr gut aus der Kabine, kann fast sogar noch das 2:1 in der 57. erzielen durch Tietz. Artistisch schick habe ich es genannt, nachdem eine Flanke eigentlich zu lang ist, aber da liegt eben vorher eine Abseitsposition vor, glaube ich, deshalb zählt es eben nicht. Und dann kommt die Stunde von Berg, der kann in der 88. Minute das 2:1 erzielen. Stark von Kühn vorher auf links. Ilic steigt bei der Flanke hoch, verlängert per Kopfball zu Berg. Berg wird dann ausgewechselt. Für ihn kommt Skarke und Skarke ist dann einfach 3 Minuten später beim 3:1 involviert. Das erzielt dann Juranovic. Es gibt einen Konter von Union über Skarke, der allen Mainzern davonläuft und den Querpass irgendwie auf Juranovic bringt. Der kann dann einschieben. Und am Ende ist es der erste Bundesliga-Sieg für Marie-Louise Eta, die damit mit Union gewinnt. Und Justin, das war tatsächlich ein spannenderes 19:30-Spiel, als ich so ehrlich gesagt vorher erwartet hatte. Und man muss sagen, das lag dann vor allem an so 60 Minuten guten Fußballhilfe von Union Berlin. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon bemerkenswert, wie Eta jetzt versucht, Union so ein bisschen Lust am Fußballspielen beizubringen. Also das war ja, über Jahre hinweg war das ja überhaupt kein Thema. Da war es ja eher so, Fußball, geh mal weg, wir wollen lieber zerstören. Klar, ist jetzt eine Überspitzung. Sorry an alle Union-Fans, die sich jetzt schon aufregen. Aber es ist ja schon so, dass Union eine relativ klare Philosophie in den letzten Jahren hatte und damit auch erfolgreich war und teilweise auch zu Recht erfolgreich war. Aber es ist interessant zu sehen, dass Eta jetzt halt deutlich mehr auch auf dieses Kurzpassspiel setzt und deutlich mehr auch auf ein gepflegtes Kombinationsspiel setzt. Bin mal gespannt, wie sich das dann auch weiterentwickelt in den kommenden Wochen und Monaten. Aber sie hat tatsächlich das geschafft, was zwei andere Trainer, über die wir gesprochen haben, nicht geschafft haben, nämlich sofort irgendwie so eine Handschrift auch reinzubringen. Also ob das jetzt in allen Spielen wirklich gut umgesetzt war, ist sicherlich diskutabel, aber du siehst, wo sie hin will. So, das ist halt was, was ich ihr schon unterstellen würde oder was ich dem Spiel von Union schon unterstellen würde, dass man sieht, dass da mehr Kurzpassspiel mit drin ist, dass da mehr Kombinationen mit drin sind, dass Union im Pressing auch zumindest in der ersten Halbzeit gut mit nach vorn geschoben hat, also nicht nur hinten drauf gewartet hat, was macht Mainz und dann in die Kontersituation zu gehen, sondern schon auch teilweise aggressiv gepresst hat, im Mittelfeld gut zugestellt hat. Bisschen fehlt noch die Klarheit in der Offensive, finde ich. Also so manche Situationen kannst du auch noch besser ausspielen. Und dann ist für mich auch durchaus ist es für mich auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass du am Ende vielleicht sogar mit einem 2-0 oder wenn es richtig gut läuft und ein bisschen glücklich läuft, vielleicht sogar mit einem 3-0 in die Pause gehst, wenn du es ein bisschen konsequenter in der Offensive spielst. Weil Union war für mich in der ersten Halbzeit das klar bessere Team und das Team, das den besseren Fußball gespielt hat, das die besseren Möglichkeiten vorne hatte. Ja, wie gesagt, sie müssen sich ankreiden lassen, dass sie da ein bisschen inkonsequent im letzten Drittel waren, aber von der Spielanlage hat mir das im ersten Durchgang richtig gut gefallen von Union, während Mainz mir eher nicht so gefallen hat.
Ja, ich fand es durchaus sehr bemerkenswert, wie Union nach dieser guten Phase von Mainz in dieser zweiten Halbzeit, ich habe es eben schon mal gesagt, also hätten ja innerhalb von 10 Minuten das Spiel gedreht, dann aber eben auch, also Eta wechselt dann, bringt Jong für Burcu, Schäfer für Ansa und Kühn für Rothe. Kühn dann da eben auch am 2-1 beteiligt ist und bringt dann eben in der 81. Juranovic für Trimmel. Also auch da richtige Wechsel zur richtigen Zeit, könnte man sagen. Man kann natürlich auch bei Mainz sagen, klar zum Ende hin, weil jetzt die Doppelbelastung nicht mehr da, weil man eben aus der Conference League ausgeschieden ist. Aber trotzdem muss man da ja auch sagen, versteht man dann, wenn vielleicht zum Ende der Saison so ein bisschen die Puste ehrlich gesagt ausgeht, weil das war ja trotzdem immer noch überragend. Hätten sie dieses Spiel gewonnen, wären sie für den letzten Spieltag ja potenziell auch noch in dieser Verlosung rund um den Conference League Platz gewesen. Dann hätten sie nämlich 40 Punkte gehabt. Nee, wären sie dann nicht mehr. Ich kann nicht rechnen. guten Tag. Je nachdem, wer wie die anderen sie hätten dann zumindest noch Augsburg und Frankfurt überholen können, je nach Torverhältnis. Auf jeden Fall ist es natürlich trotzdem eine hinten raus sehr, sehr gute Saison immer noch von Mainz gewesen, gerade auch unter Urs Fischer. Für ihn natürlich ein wenig bitter, da gab es natürlich auch die Storys zu, gegen einen Ex-Verein zu verlieren, aber auch da der Austausch zwischen Eta und Fischer vorm Spiel sehr herzlich und ich glaube, man kann trotzdem sagen, wir haben auch bei Mainz gesehen, Justin da zum Beispiel, ne, auch wieder Caicosano, der sehr auffällig war, aber eben auch mit Becker, mit Tietz, zwei Spieler, die eben im Winter kamen, auch wieder ihren Stempel ja mehr oder weniger dem Spiel dann aufdrücken wollten. Aber auch da, also ich glaube jetzt nicht, dass es ist natürlich bitter, dass du in 3 Minuten diese beiden Gegentore bekommst hinten raus und das sollte dir im Zweifel auch nicht passieren, aber ich glaube, es ist auch erklärbar.
Ja, total. Man darf ja auch nicht vergessen, wo Mainz herkommt, wenn man die gesamte Saison so ein bisschen betrachtet. Also die waren ja lange Zeit einer der Abstiegskandidaten, einfach weil sie nichts auf dem Platz bekommen haben gefühlt und lange da unten auch rumgedümpelt sind. Und dann kam halt Urs Fischer und hat das Ding gefühlt auch mit einem Fingerschnips umgedreht. Auch das nochmal ein Merkmal dafür oder ein Beweis dafür, was er einfach auch für ein guter Trainer ist, dass da so schnell die Handschrift auch von ihm zu erkennen war und Mainz so schnell eben da unten rauskommt und jetzt am Ende sogar leichten Kontakt in die erste Tabellenhälfte herstellen konnte. Das ist eine super Leistung und da schmälert auch die schwache erste Halbzeit gegen Union nichts. Ich finde, in der zweiten Halbzeit haben sie es deutlich besser gemacht. Da sind sie richtig gut rausgekommen aus der Kabine mit einer ganz anderen Intensität, mit einer ganz anderen Aggressivität, selbst im Pressing dann eben auch aktiv geworden und rausgeschoben und haben sich halt vorne dann auch belohnt für diese gute Phase. Union ist dann gut zurückgekommen wieder, ja, aber ich finde, Mainz war in der zweiten Halbzeit insgesamt dennoch das leicht bessere Team. Ich glaube, ein Unentschieden wäre am Ende auch okay gewesen für den Spielverlauf. Wie Mainz da dann reagiert hat in der zweiten Halbzeit war schon auch gut.
Ja, man muss ja trotzdem sagen, sie kam auch einfach aus einem, rund um diese Viertelfinale in der Conference League, aus einem schwierigeren April. Also klar, man gewinnt erst am Anfang gegen Hoffenheim, gegen Racing Straßburg, aber ne, dann die Niederlage Freiburg, dann das deutliche 4:0 gegen Straßburg, unentschieden Gladbach, Niederlage gegen Bayern, dieses Freakspiel ja auch irgendwie, dann der Sieg gegen St. Pauli und jetzt das. Es ist dann jetzt auch zum Ende hin so ein bisschen. Ja, man konnte jetzt nicht mehr so ganz viel gewinnen hinten raus. Man hat natürlich jetzt nochmal ordentlich Aktien mit drin in diesem im Abstiegskampf, dadurch, dass man jetzt eben am letzten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim spielt. Also da natürlich dann auch für Heidenheim vielleicht ein, zwei Notizen, die sie sich nehmen konnten, ja, für dieses Spiel. Aber trotzdem würde ich das, also klar sieht 3-1 auf dem Papier dann noch immer noch relativ harsch aufs, würde ich jetzt mal sagen. Aber kann man, glaube ich, trotzdem, wie gesagt, erklären. Zentner fand ich in manchen Situationen etwas sehr übermotiviert beim Rauskommen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Da gab es dann irgendwie so, und das fällt ihm ja so ein bisschen, ehrlich gesagt, beim 1-0 vor die Füße tatsächlich. Aber auch da muss man natürlich sagen, auch das kann man einfach erklären. Der hat jetzt sehr lange nicht gespielt, war verletzt. Batz geht ja zu Gladbach nach der Saison. Deshalb hat man, glaube ich, jetzt eben auch gesagt, dass Zentner hier eben die letzten Spiele noch bekommt. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles erklärbar, gerade dann natürlich auch, dass man früh umstellen musste, in der Defensive der Costa raus musste. Also ich würde da jetzt, wie gesagt, die Saison ist vorbei für Mainz. Mal schauen, was wir dann gegen Heidenheim am Samstag noch von ihnen sehen werden. Da werden sie sich trotzdem auch, glaube ich, auswärts gut verabschieden wollen. Und wie gesagt, Union spielt dann gegen Augsburg.
Ja, und also was auch auffällig war, ist, dass Union Mainz dann auch in der zweiten Halbzeit abseits der Tore auch wieder besser in den Griff bekommen hat. Also damit haben sie sich den Sieg dann am Ende wahrscheinlich auch einfach verdient. Mhm. Mainz hat die ersten 20, 30 Minuten wirklich richtig gut gespielt, war drauf und dran, dann auch das 2:1 zu erzielen und das Ding komplett rumzudrehen. Aber dann kam eben wieder eine Phase, wo Union das echt gut kontrolliert hat, defensiv, nachdem sie vorher ein bisschen geschwommen sind. Also dieses 1:1, das darf aus Union-Sicht halt niemals so fallen. Also dass da Becker sich so komplett frei da bewegen kann im Strafraum. Da war Diogo ein bisschen late to the party. er macht halt vorher keinen Schulterblick. Das ist halt das Problem. Er rennt nur Richtung eigenes Tor. Und genau das nutzt Becker aus, schüttelt ihn da halt ab und ist dann komplett frei im Strafraum und kann das Ding halt dann machen. Also das darf nicht passieren, aber bis auf diese Szene und eine kurze Phase danach hat Union das einfach auch ziemlich gut verteidigt für so ein Auswärtsspiel. Dementsprechend dann am Ende ein sehr verdienter erster Sieg für ETA.
Ja, da würde ich dann mitgehen und wie gesagt, für Union ist es Platz 12, 36 Punkte. Und für Mainz ist es Platz 10 mit 37 Punkten. Also da hat man eben dann auch die Saisonstand jetzt noch ganz gut zu Ende gebracht, gerade bei Jakob Gerne.
Ich wollte nur noch eine kleine Sache zu André Ilic sagen. Es wurde ja in dieser Saison viel über seine Unterperformance der Expected Goals gesprochen. Und ich fand es jetzt sehr schön, dass er in diesem Spiel zwar getroffen hat, aber trotzdem noch geschafft hat, seine Expected Goals auch in diesem Spiel unterzuperformen. Also da bleibt er dann auch sich sehr treu.
Es ist ein bisschen cursed mit ihm. Mal schauen, wie auch sein Weg weitergeht. Unser Weg, der führt jetzt in die Spieltags-Awards. Und ihr kennt das Spielchen, wir haben einen MVP, wir haben einen Unsung Hero, Moment des Spieltags. Ich entscheide ja sowas immer spontan. Es wird mir jetzt schon auf die Füße fallen. Ich ahne sowas schon mal. Und ich würde einfach mal mit dir starten, Jakob. Wer ist denn dein MVP?
Ich habe Angst und Bange gehabt vor diesen Kategorien und dann ist mir gestern eingefallen, vielleicht mache ich mir ein paar Notizen, dass ich nicht komplett auf dem falschen Fuß erwischt werde. Und ich habe mich als MVP für Michael Gregoritsch entschieden, denn ich finde, dass er wirklich jetzt nicht nur in diesem Spiel gegen Gladbach, sondern auch grundsätzlich so ein bisschen das Sinnbild für den Aufschwung von Augsburg ist. Ich hatte das eben schon im Spielsegment auch erwähnt, dass er halt ja nicht nur die Tore schießt, sondern wirklich auch so ein bisschen ja, der Katalysator dafür ist, dass Augsburgs Spiel wieder gut funktioniert, weil er einfach so wahnsinnig wichtig ist, was die langen Bälle angeht, das Mitspielen angeht. Und vielleicht, um so einen größeren Bogen noch zu spannen, ja, einer der Wintertransfers ist, von denen es ja durchaus mehrere gab, die im Abstiegskampf, glaube ich, eine große Rolle gespielt haben. Also bei Mainz zum Beispiel haben wir ja das Gleiche beobachtet, auch auf der Stürmerposition. Bei Heidenheim vielleicht mit so ein bisschen Abstrichen auch ein interessanter Transfer, genau. Also finde ich schon interessant.
Justin, wer ist bei dir?
Ich nehme Arihon Ibrahimovic. Ich finde, der hat ein herausragendes Spiel gemacht, mal wieder für Heidenheim. Jetzt auch letzte Woche schon ziemlich gut gewesen. Ja, ein Faktor dafür, dass Heidenheim gerade nochmal hofft auf den Klassenerhalt. Und in so einem Spiel als so junger Spieler, mit der Bedeutung für Heidenheim auch, das so mitzuwuppen, sage ich mal, als einer der entscheidenden Spieler auf dem Feld, finde ich schon auch bemerkenswert.
Und ich mache jetzt einfach meine eigenen Regeln. Eigentlich sage ich nie zwei Spieler von dem gleichen Verein, aber also mir steigt Petra sonst hier aufs Dach, wenn ich Jan Schöppner nicht trotzdem auch noch mit reinnehme. Weil man muss ja trotzdem sagen, ohne seine zwei Tore gewinnt Heidenheim dieses Spiel potenziell nicht. Daher muss sein, zwei Heiden, und weil es natürlich wirklich so das Spiel mit der meisten Aussagekraft fast dann doch hinten raus war. Deshalb ist es für mich, liebe Stuttgart-Fans, bitte nicht böse sein, ist es für mich Jan Schöppner. Aber vielleicht, Jakob, ist bei dir ja ein Stuttgarter mit bei den Unsung Heroes gelandet.
Nee, leider nicht. Dadurch, dass ich das Stuttgart-Spiel ja nicht ganz gesehen habe, habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe auch noch über einen Heidenheimer nachgedacht bei den Unsung Heroes, aber ich nehme dann tatsächlich einen Spieler, der verloren hat am Wochenende, und zwar Giovanni Reyna, weil ich nämlich schon fand, dass der gerade jetzt für die sehr, sehr schwierigen Jahre eigentlich ja, die er hinter sich hat, einen echt guten Impact auf das Gladbacher Spiel hatte. Er hat 6 Chancen herausgespielt in der guten halben Stunde, die er auf dem Platz stand. Das ist ja wirklich auch eine herausragende Zahl, hat dann ja auch das Tor gemacht, und das geht natürlich dann in der Freude über den Augsburger Sieg ein bisschen unter, aber ich fand das sehr cool, und für ihn persönlich bleibt natürlich zu hoffen, dass das jetzt vielleicht ein Startschuss in eine verletzungsfreiere Zeit sein kann.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Justin, wer ist es bei dir geworden?
Unsung Hero ist bei mir Niklas Süle. Nicht, weil er jetzt irgendwie sportlich was Besonderes gemacht hätte, sondern einfach, weil ich das für eine wertvolle Menschen nochmal halte, wie wir mit Menschen auch umgehen. Ich finde, dass Süle in den letzten Jahren sehr viel einstecken musste. Man sieht bei ihm so ein paar Coping-Mechanismen in Interviews und so weiter, aber wie er da teilweise für sein Gewicht und weiß ich was alles attackiert wurde, nicht nur im Internet, sondern einfach auch generell, wenn es darum ging, über ihn zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, ohne dass ich da jetzt zu sehr in Spekulationen verfallen möchte, aber ich kann mir vorstellen, dass sein frühes Karriereende nicht nur damit zu tun hat, dass er relativ verletzungsanfällig war, sondern dass er vielleicht auch einfach keinen Bock mehr auf dieses Geschäft hat. Und das finde ich absolut nachvollziehbar. Und wenn ich dann lese im Internet von Leuten, verschwendetes Talent und was weiß ich was alles, also ich will mal jemanden sehen, der trotzdem so eine Karriere hinlegt, wie er es hingelegt hat. Klar, es wäre noch mehr möglich gewesen mit ein bisschen mehr Disziplin vielleicht, aber A, ist es sein Leben, wer sind wir darüber zu urteilen, und B, geht es uns auch einfach gar nichts an. Und das ist halt so eine Sache, ich glaube generell über so Themen wie Essstörungen im Leistungssport und Gewicht und so weiter, das wäre nochmal eine ganz andere Sache, die man noch viel weiter ausführen könnte. Aber da Süle einfach auch mal zu gratulieren für eine gute Karriere. Und ich finde auch, dass er sich selbst immer treu geblieben ist. Da einfach auch mal positive Worte zu finden, glaube ich, ist schon auch eine Sache, die er sich dann auch irgendwann mal verdient hat.
Ja, sehr, sehr richtiger Take, und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, alles, was man nicht in 5 Minuten ändern kann, kommentieren wir bitte einfach nicht. Es ist einfach nochmal der nett gemeinte Hinweis, gerade jetzt, wenn es dann vielleicht doch irgendwann mal wieder ein bisschen wärmer wird, lasst es einfach, die Körper von fremden Menschen zu kommentieren. weil ihr vielleicht auch einfach nicht wisst, was dahinter so abgeht. Ich nehme dann tatsächlich einen Stuttgarter und das ist Maxi Mittelstädt. Einmal, klar, es ist am Ende nur ein Elfmeter, aber trotzdem finde ich, haben wir relativ wenig über ihn gesprochen und ja, er ist einfach immer wieder auch einer von vielen Leistungsträgern in Stuttgart, der das wirklich einfach abreißt. Und ich glaube, bis heute, liebe Grüße an Marc Schwitzki, gibt es den ein oder anderen Hertha-Fan, der denkt so, ah, nee, ist logisch an der Stelle, dass das so gelaufen ist. Von daher muss er, dachte ich, also ich finde einfach immer wieder, der hat nämlich, ich finde, in dem Spiel auch mal wieder nicht nur offensiv gut mitgearbeitet, sondern eben auch seine Defensivrolle gut gespielt. Von daher ist es bei mir Maxi Mittelstädt. Und dann, Jakob, was ist denn dein Moment des Spieltags?
Ja, da wollte ich eigentlich Niklas Süles Einwechslung nehmen, aber da hat Justin ja jetzt vorgegriffen. Ich nehme dann, sehr untypisch als St. Pauli-Fan, nämlich das Tor von Bakary Yatta. Denn auch so ein bisschen dahinter die dahinterstehende Geschichte, dass Bakary Yatta jetzt sein erstes Bundesligator für den HSV erzielt hat. Und es ist ja nicht nur, dass er ja seit Ewigkeiten beim HSV ist, sondern und halt auch alles mitgemacht hat, was da mit so ging in der zweiten Liga. Also auch die Leidenszeit und sich dann ja immer wieder ja auch in den Vordergrund gespielt hat, sondern auch natürlich diese ja, Hetzkampagne, die von der Bild gefahren wurde, dass er da ja dann auch zu einem ja in Hamburg sehr geschätzten Spieler geworden ist, ja auch über Vereinsgrenzen hinweg große Unterstützung zum Glück auch erfahren hat und ja aber auch in dieser Saison eigentlich aussortiert war, ein Abgangskandidat war, seine ersten Minuten dann gesammelt hat, sich langsam reingespielt hat und jetzt plötzlich wieder Stammspieler ist in der Rückrunde beim HSV. Das ist schon dann eine echt schöne Geschichte und dass er dann da jetzt so im letzten Heimspiel, in dem der HSV den Klassenerhalt feiert, dann auch ein Tor noch schießt, macht es dann nur noch besser.
Das ist eine sehr schöne Story, die hast du mir jetzt schön weggenommen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Justin, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, ich hatte das Yatta-Tor tatsächlich auch aufgeschrieben, aber ich wusste, dass das genommen wird. Deswegen habe ich mich auch mit einem Backup versorgt und aus demselben Spiel tatsächlich. Ich fand, es war nur eine kleine Szene und ich muss darauf vertrauen, dass DAZN das richtig beschrieben hat, weil ich selber natürlich nicht gehört habe, aber der Kommentator von DAZN meinte, dass der Stadionsprecher des HSV kurz vor Ende wohl dem SC Freiburg auch nochmal für den Finaleinzug gratuliert hat und dass es wohl im Stadion auch sehr viel Applaus dann für den SC Freiburg gab. Das fand ich einfach eine schöne Geste auch vom HSV. Klar, ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man in einem Spiel führt und es nicht mehr sportlich um allzu viel geht, aber trotzdem, glaube ich, eine nette Geste.
Ja, auf jeden Fall, da gehe ich 100% mit. Das war tatsächlich sehr schön. Ich meine auch, dass ich es tatsächlich gehört habe. Also es gab eine Durchsage und es wurde applaudiert und ich meine auch, da eben genau das gehört zu haben. Das war eine sehr schöne Story. Ich nehme tatsächlich was, generell den Abstiegskampf in der Bundesliga, weil, also ich weiß selber, wie kacke das ist und deshalb ist es natürlich aus einer Position, dass ich in dem Fall in der Liga nicht beteiligt bin, aber ich glaube, gefühlt seit wirklich sehr langer Zeit haben wir einen letzten Spieltag, wo noch nicht der erste Absteiger feststeht, wo eben nicht klar ist, was passiert. Du gleichzeitig eben auch in der zweiten Liga noch nicht weißt, was erwartet dich. Und ich glaube, das ist schon was, klar ist das vielleicht nicht die Spannung, die wir haben möchten, wenn wir von Chancengleichheit und Co. in der Bundesliga sprechen. Das ist mir auch durchaus bewusst. Aber trotzdem finde ich, ja, einfach dieses Gesamtkonglomerat, das ist schon interessant, macht es eben noch umso spannender am letzten Spieltag. Und ich sag, schiebe aber direkt hinterher, das habe ich gestern in der Ligatour auch gesagt. Ich wünsche allen Beteiligten am Samstag sehr viel Kraft in diesem letzten Spiel. Es ist eben, also alle eure Bekannten und Co. werden immer sagen, ja, ist ja nur Fußball, reg dich nicht so auf oder lass dich das nicht mitnehmen. Wir wissen alle, dass das sehr viel mehr ist, dass man eben auch alle möglichen Beziehungen zu dem Verein, aber auch durch den Verein kennengelernt hat und es tut einfach trotzdem immer weh, egal wie verdient oder unverdient so ein Abstieg vielleicht am Ende ist oder wie logisch oder unlogisch. Von daher da auch, ich wünsche euch viel Kraft am Samstag. habt vielleicht gute Menschen um euch herum, mit denen ihr das irgendwie verbringen könnt, und passt da auf jeden Fall auf euch auf. Das auch auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich gestern schon mal gesagt, aber den Appell wollte ich jetzt auch nochmal hinterher schieben, weil wie gesagt, es ist halt, es ist einfach ein Scheißgefühl und ich kann es wirklich nachvollziehen. Von daher Kraft und Grüße gehen raus. Und wir gehen jetzt auch aus dieser Sendung raus und daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Jakob, der sein Bundesliga der Männer Spieltagsbesprechungsdebüt gefeiert hat. Lieben Dank, Jakob, dass du dabei gewesen bist.
Der hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und dann bedanke ich mich auch bei Justin Kraft, dass er mal wieder hier dabei war. Es ist mir immer eine sehr große Freude. Danke, Justin.
Ebenso, und vielen Dank für deine tolle Arbeit jetzt an diesem Wochenende für den Rasenfunk. So viel, wie du gemacht hast, ich glaube, das kann man an der Stelle auch nochmal am Ende hervorheben. Chapeau.
Vielen, vielen Dank. Und dann hört ihr Maxi nächste Woche wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.